Moin! Moin und herzlich willkommen zu Female St. Pauli Stories Nummer 32. Wir sind mal wieder im Konferenzraum der Fanräume und freuen uns sehr, also ich freue mich sehr, dass wir hier aufzeichnen dürfen. Und ich habe zwei tolle Frauen eingeladen mit einem ganz tollen Thema heute, weil das betrifft mich auch. Es geht nämlich heute um das Jolly Roger und den Verein, der dahinter steckt, Ballkult. Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Folge, weiß ich jetzt schon. Und ja, zu meiner Rechten stelle ich jetzt einfach mal Anne vor. Und
hallo.
Hallo Anne. Schön, dass du da bist. Ihr kennt Anne wahrscheinlich schon, weil Anne war die Folge Nummer 1.
Juhu, da bin ich wieder.
Genau, da ist sie wieder. 31 Folgen später. Ich freue mich sehr. Genau, Anne, warum du hier bist, jetzt heute nochmal wieder, werden wir gleich nochmal sagen. Aber du bist auf jeden Fall im Vereinsrat von Ballkult. Vorstand vom Vereinsrat von Ballkult.
Genau.
Und hast auf jeden Fall viel heute nochmal zu erzählen. Und zu deiner Rechten sitzt Tanja.
Hallo.
Hallo Tanja, schön, dass du da bist.
Ich freue mich.
Geht es dir
also,
gut?
Weiß ich noch nicht so genau. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ja, das ist ja immer so. Das sind wir ja dann irgendwie immer alle. Aber wir reden ja heute einfach drauf los und dann geht das wieder ganz schnell vorbei mit der Aufregung. Aber wie immer, wir wollen natürlich über Ballkult sprechen, wir wollen über das Jolly Roger sprechen, wir wollen darüber sprechen, was alles neu ist im Jolly Roger. Und trotzdem wollen wir natürlich auch eure Fankarriere nochmal hören, beziehungsweise Annes Fankarriere kennt ihr ja schon.
Ja, ich würde einfach echt Folge 1 empfehlen. Ist super, hört euch das nochmal an. Ich habe das jetzt nicht nochmal alles rausgesucht.
Und du, das wäre auch ziemlich witzig, wenn du auf einmal ein anderes Spiel als erstes Spiel hättest.
Davor hatte ich am meisten Angst. Deswegen hört euch Folge 1 an, das ist bestimmt toll.
Okay, dann werden wir auf jeden Fall mal Tanjas Fankarriere heute mal hören. Und genau, wenn ihr so ein bisschen euch wundert, warum es ein bisschen laut drumherum ist, wir sind kurz vorm Antira. Das beginnt nämlich morgen und da haben hat Tanja auch wieder ziemlich viel mit zu tun, hat sich aber Zeit für uns genommen und wird davon auch noch ein bisschen was erzählen. Aber erstmal deine Fankarriere, lang genug geredet, wie bist du zu St. Pauli gekommen? Das möchte ich jetzt auch gerne wissen, weil wir kennen uns auch schon lange und ich weiß es nicht genau.
Ich auch nicht.
Also ehrlich gesagt war ich eigentlich nie Fußballfan. Ich habe, als ich klein war, mit meinem Papa so WMs und EMs geguckt.
Mhm.
Und ich glaube, da habe ich auch mein erstes Alster getrunken mit meinem Papa.
Vom Wie Fernseher.
Alt? Noch keine 16, würde ich sagen. Also wahrscheinlich eher sowas wie 14, 15 oder so, aber das ist schon sehr lange
ja.
her. Das war eine andere Zeit.
Ja.
aber ich bin schon relativ früh in der Punkerszene sozialisiert worden,
mhm.
also so ab 13 oder 14. Und da war St. Pauli schon immer ein Thema.
Aus welchem Ort kommst du denn ursprünglich?
Aus Mettmann.
Mettmann.
Das ist ein nicht so großer Ort in Düsseldorf, in der Nähe von Düsseldorf.
Mhm.
ME ist das Kennzeichen, das sieht man relativ häufig. Also wenn man sich die Karte vorstellt, Düsseldorf, Wuppertal, Köln und irgendwo da in der Mitte ist Mettmann.
Okay.
Das Neandertal ist in Mettmann.
Ah ja.
Gab es nicht auch einen Film von Harpe Kerkeling?
Ja, irgendwie, genau.
Ja. Es gibt diesen Film, ganz genau. Aber der hat mit Mettmann nur so viel zu tun, dass da ein bisschen was in Mettmann gedreht wurde. Ist also teilweise eine sehr hübsche Stadt und teilweise eine ganz schreckliche Stadt. Und damals war die linke Szene sehr viel größer als die rechte Szene. Aber es gab auch ein paar Faschos, aber wir waren mehr.
Mhm. Und dann wie zu St. Pauli, also der Punk-Szene.
Genau, lustigerweise war mein Punker-Name Pauli. Das hatte aber überhaupt nichts mit dem Fußball zu tun, gar nichts.
Ah.
Und ich habe dann irgendwann mal angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten.
Mhm.
Und ein Kollege von mir, der war ursprünglich aus Hamburg.
Mhm.
Und der hat irgendwann mal gesagt, hast du Lust, mit zum Fußball zu kommen? St. Pauli spielt heute gegen Düsseldorf. Und weil wir damals in Köln gearbeitet haben und ich nichts vorhatte, habe ich gesagt, na, komm ich halt mit. Und das war, ich habe es mir aufgeschrieben, wo habe ich es denn stehen? Der 15.09.1997. Also Auswärtsspiel in Düsseldorf. Wir haben verloren, wenn ich mich richtig erinnere.
Mhm.
Und irgendwie hat sich das angefühlt wie verliebt sein.
Krass.
Ich habe auf einmal Interesse gehabt an Fußball und das hatte tatsächlich überhaupt gar nichts mit Politik zu tun, sondern mit so einem reinen Magenkribbeln.
Süß. Das war ja Düsseldorf, aber dann trotzdem St. Pauli gleich, weil der Kollege St. Pauli-Fan war.
Genau, der Kollege war St. Pauli-Fan, deswegen war ich halt im Gästeblock. Mhm. Danach ging es noch zum Saufen in die Altstadt. Mhm. Da waren wir auch dabei. Und ich war schockverliebt.
Witzig. Und wie ging es dann weiter?
Ich bin dann arbeitsmäßig nach Wien gegangen, kurze Zeit später, und habe da 2 Jahre gelebt. Und ich hatte vorher schon immer gesagt, völlig unabhängig von Fußball, dass ich in Hamburg irgendwann mal sterben möchte. Und dann habe ich aber, als ich in Wien war, ein Abwerbungsangebot nach Hamburg bekommen. Und dann habe ich gedacht, naja, ich muss da ja nicht nur zum Sterben hingehen, ich kann da ja auch schon vorher hingehen. Ja, und dann bin ich so 2000 ungefähr nach Hamburg gezogen.
Ach, witzig. Verrückt. Hättest du das gewusst, Anne? Nein.
Ab Wien kannte ich mich, das wusste ich schon.
Okay.
Wien ist anstrengend.
Ja. Okay, Wien, Hamburg und seitdem nur Hamburg und...
Und nichts anderes mehr.
Alles klar. Und dann hast du hier so richtig Fuß gefasst und irgendwann angefangen im Jordi Roger.
Genau, das war nämlich so, dass ich seit ich 16 bin immer schon in der Gastronomie gearbeitet habe, egal was ich gemacht habe. Und ich habe gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit, um in so einer Stadt anzukommen.
Mhm. Ja.
Und da habe ich erstmal, ich glaube ein Jahr oder so, in der Roten Laterne und im Lunacy gearbeitet. Das waren damals noch die gleichen Besitzer. Und da bin ich aber nie privat hingegangen. Also so ein bisschen, aber nicht so richtig, richtig viel. Und dann habe ich irgendwann mal das Jolly für mich entdeckt. Und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt, ob da eigentlich noch jemand gebraucht wird. Und zufällig wurde jemand gebraucht. Und dann war das damals noch so. Ich glaube, heute wird das den neuen Leuten nicht mehr angetan, dass man so als Beweismoment beim Celtic-Wochenende arbeiten musste.
Ja, also auch aus Mangel an Celtic-Wochenende.
Auch, ja, auch das, ja.
Ja, aber auf jeden Fall ich musste auch gemeine Sachen machen, auf jeden Fall. Bamble Bar und Skinhead-Geburtstag, weil da halt keiner gearbeitet hat.
Ja, genau. Also man musste, um sich zu beweisen, immer so richtige Scheißschichten machen. Also gerne auch mit Menschen, die bestellt haben und du musstest dann da raushören, aha, 2 Bier und einen Alster. Christe, kein Problem.
Ja. Oh ja, Celtic Party. Mhm. Ja, da bin ich auf jeden Fall auch einige Male durch, aber wir schweifen ab. erstes Spiel, erstes Auswärtsspiel. Wie bist du da gefahren? Was war das? Das warst du denn schon? Also das erste war ja ein Auswärtsspiel.
Das war das erste. Ich bin da gar nicht gefahren, beziehungsweise ich bin gefahren mit dem Auto von Köln nach Düsseldorf.
Gut, das...
Ich kann mich nicht an mein erstes Heimspiel erinnern, ich weiß es nicht.
Ja.
Keine Ahnung, es muss irgendwann danach gewesen sein wahrscheinlich. Ich weiß aber, dass es in der Nord war.
Mhm. Ja, lustig.
Und verrückt. Da bin ich schon ganz lange nicht mehr.
Also jetzt bist du in der Gegend gerade?
Genau, im Block 1. Schon sehr, 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 sehr lange.
Immer da gewesen, nie woanders?
Naja, also wie gesagt, angefangen in der Nord, dann war ich irgendwann mal...
Achso, da warst du länger, ich dachte nur ein Spiel.
Nein, da war ich ein paar Spiele.
Ah, verrückt.
Und dann bin ich in die Gegend gerade, im Stehplatzbereich. Und dann habe ich aber jemanden von den Passanten kennengelernt und bin zum Malen und zum Basteln gekommen und zum Kurios planen und vorbereiten und durchführen und bin in die Singing Area mitgeschnackt worden, die es damals noch gab.
Mhm.
Und auf einmal war ich mittendrin. Das ging relativ schnell, ehrlich gesagt.
Ja, verrückt. Und dann jetzt Block 1 und jetzt ist es eher so, dass du gerne supportest oder meckerst oder wie ist dein Stadionerlebnis jetzt immer so?
Also, der Block 1 ist ja alt geworden. Mhm. Das ist keine Singing Area mehr, aber ich versuche eigentlich 90 Minuten durchzusupporten, außer beim letzten Spiel, so als Beispiel.
Mhm.
Da habe ich nicht durchsupportet, da habe ich mich sehr oft mit Menschen unterhalten, weil es so furchtbar langweilig war.
Ja, das glaube ich.
Aber wir haben im Block 1 dann irgendwann mal angefangen, alte Gassenhauer rauszuholen. Sowas wie Gyros, Tzatziki und dazu Salat. Das hat dann auch wieder Spaß gemacht.
Okay, ja, sehr gut.
Das ist bei uns nicht angekommen.
Nee, also...
Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben. Wir haben sogar We're All Part of Bergmanns Army gesungen.
Oh, das sollte
ich... Nächstes Mal lauter, bitte.
Da wäre ich auch.
Wir waren sehr laut. Wir waren, als es dann irgendwann mal angefangen hat, Spaß zu machen, sehr laut.
Nächste Saison mehr.
Okay.
Was ist denn dein bestes Erlebnis mit St. Pauli, so über die Jahre hinweg?
Ich habe 2, die ich mir rausgesucht habe. Also einmal mein allerliebstes Auswärtsspiel, Das wolltest du wahrscheinlich gerade auch fragen.
Das ist ja, mein das erstes. Ist ein, also beides.
Genau, das ist nicht mein erstes gewesen, aber das ist eins, was mir in Erinnerung geblieben hat. Das war der 15.10.2003.
Mhm.
Ich weiß die Liga nicht, die habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber es war ein Nachholspiel gegen Schalke Amateure auf Mittwoch.
Regionalliga Nord, würde ich denken, ne?
Das hört sich sehr realistisch an. Nachholspiel gegen Schalke Amateure auf dem Platz von Wattenscheid 09 in der Lorheide.
Da war ich auch.
Das ist abgefahren. Jetzt schon, ja. Das ist total
da abgefahren. Da war ich auch. Da sind wir mit dem Neuner gefahren. Da war ich ja noch in der U16. Und sind wir mit dem Neuner gefahren. Da gibt es noch geile Bilder von. Also so richtig entwickelt und so.
Es hat 90 Minuten geregnet.
Ja.
Das und wir haben 90 Minuten. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Wir haben 90 Minuten supported.
Mhm.
Es waren insgesamt 1700 Menschen da. Und ich würde mal schätzen, es waren keine 500 aus Hamburg. Und ich glaube, du kanntest jeden, der da war.
Na, cool.
Das war das, also eins der geilsten Spiele, die ich jemals hatte, weil das war so muckelig.
Ja, war das unter der Woche dann?
Mittwochs.
Ja, verrückt.
Also eine Perle des Fußballs.
Ja, auf jeden Fall. Schalke Amateure in Wattenscheid, genau. Ich weiß nämlich noch, dass ich Wattenscheid 09 selber nie gesehen habe und das halt leider Gottes, in Anführungsstrichen, Schalke Amateure war.
Ich habe aber noch ein zweites Lieblingsauswärtsspiel und zwar war das der 2.6.2007.
Mhm.
Das war unser letztes Spiel in der Regionalliga Nord in Magdeburg.
Ah ja.
Da sind wir, ich glaube, mit dem Sonderzug hingefahren. Ich bin aber nur zurückgefahren, weil da noch die Beerdigung meiner Oma war. Nee, also nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Aber gleichzeitig an dem Tag war der G8-Gipfel in Heiligendamm.
Mhm.
Und Magdeburg ist ja jetzt nicht so freundlich gesinnt uns gegenüber. Mhm. Und die Situation war damals, dass wir mit diesem Spiel beide noch hätten aufsteigen können. Und wir haben da 1:1 gespielt. Das hat gereicht. Und da ist der schöne Gesang, schade Magdeburger Jungs, Aufstieg nur für uns entstanden. Die waren da nicht im Muse drüber, die fanden das nicht gut.
Nee.
Und das Tor hat damals Kuru geschossen. Und es gibt ein für mich legendäres Bild, wo Kuru über den Rasen gerutscht ist danach auf den Knien und mit der Eckfahne zwischen den Beinen zum Stehen gekommen ist. Und die Arme so hochgerissen hat. Und weil das für mich das war so ein krasser Moment für mich. Aufstieg von der dritten in die zweite Liga, habe ich mir genau dieses Bild tätowieren lassen.
Ah,
und ich weiß sogar noch, dass ich damals eine Person fragen musste, ob ich das machen darf. Der irgendwie meinte, das fragst du so doof, natürlich, mach doch.
Ja.
Und ich habe dann aber seine Rückennummer verändert, weil ich so Spielerkult so scheiße finde. Und habe halt eine andere Rückennummer, irgendeine Rückennummer genommen. Und ich habe ich habe in der Vorbereitung versucht, dieses Bild nochmal wiederzufinden, aber ich glaube, 2007 ist zu lange her, das Internet hat dieses Bild nicht mehr. Und das Allerwitzigste war, dass dadurch, dass dieser G8-Gipfel war, waren nur die alten und die fetten Bullen da.
Es gab leider keine anderen.
Die sportlichen waren woanders.
Genau.
Ja. Und da waren ganz viele dabei, die die Uniform nicht mehr zugekriegt haben, weil sie die schon seit Jahren nicht mehr getragen haben wahrscheinlich.
Ja, ja geil.
Und es gab diesen Marsch vom Stadion zum Bahnhof und so einen Häuserblock weiter hat man die Magdeburger gesehen, die halt Flaschen geworfen haben und versucht haben, an uns ranzukommen. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, wo vor mir jemand einen Stein aufgehoben hat. Und direkt daneben ging so ein Bulle, der den Helm am Gürtel hatte und Uniform auf. Und der Typ mit dem Stein guckte so, huch, da ist ja einer. Und der Bulle meinte dann, nee, halt den mal schön fest. Wenn wir fallen, seid ihr als nächstes dran. Das war beeindruckend auf jeden Fall. Das war übrigens 1:1 und das hat gereicht für den Aufstieg.
Wahnsinn, ich war da auch und kann mich an nichts erinnern. Ich war nicht da. Aber ich war auch noch, ich war 18, 19, glaube ich. Und ich weiß nur noch, dass voll viele gesagt haben, wenn wir da aufsteigen, dann rasieren sie sich den Kopf ab. Und mein damaliger Freund hat das vorher gesagt und hat es dann aber nicht gemacht.
Feigling.
Genau, aber er war trotzdem cool, falls er das jetzt hört. Aber da dachte ich mir so ein bisschen so, okay. Versprochen ist versprochen. Aber ja, sehr schön. Jetzt hast du ja schon super Erlebnisse mit St. Pauli. Hast du noch irgendwas, was du sonst noch erwähnen möchtest, oder reicht das so? Wahrscheinlich sind das einfach die Auswärtsspiele, die auch deine besten Erlebnisse sind.
Ach, weiß ich nicht. Es gibt so viel. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht. Ich glaube, das reicht.
Ja, auf jeden Fall. Hast du denn jetzt noch einen Fanclub?
Ja, ich bin offiziell noch beim Fanclub Millern Touristen.
Mhm.
Das ist ein Fanclub in Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Aber ehrlich gesagt, so richtig Fanclub-Aktivitäten habe ich gar nicht mehr.
Mhm. Muss ja auch nicht. Wir haben ja auch genug zu tun mit dem Jolly.
Das stimmt allerdings.
Was liebst du denn an unserer Fanszene?
Die Streitkultur.
Mhm.
Ich mag das, dass wir immer mal wieder so Höhen und Tiefen auch untereinander haben.
Mhm.
Und dass wir das aber immer wieder hinkriegen auf die eine Art, auf die eine oder andere Art. Also wir haben immer mal wieder Phasen von, der eine Fanclub ist scheiße, alle anderen hauen drauf und sagen, was stimmt denn nicht mit euch? Oder die eine Gruppierung ist scheiße und alle anderen hauen drauf. Aber wir kriegen das immer wieder hin, dass wir uns auf irgendeine Art und Weise zusammenruckeln.
Ja.
Und das finde ich richtig gut.
Manchmal hat man das Gefühl, es geht, klappt nicht und dann klappt es doch am Ende wieder. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und was glaubst du, dann müsste sich noch ändern? Ich schenke mal ein bisschen Wasser ein.
Ach, ich glaube, das verändert sich alles sowieso von ganz alleine.
Mhm.
Also wir werden alle aufmerksamer und wir werden awarer und wir gucken auf Sachen, auf die wir vor 20 Jahren niemals geguckt hätten. Und das entwickelt sich alles in eine gute Richtung, würde ich sagen.
Sehr gut. Ja, du bist schon wirklich lange dabei und hast auch schon wirklich viel rund um den FC St. Pauli gemacht. Morgen geht das Antira wieder los. Da machst du auch wieder was. Was machst du da genau?
Ich mache die Turnierleitung. Das heißt, ich bin jetzt gerade dabei, mir zu überlegen, wie die 15 Teams so spielen, dass da 15 Platzierungen bei rauskommen. Das ist gar nicht so einfach, weil es ist eine ungerade Zahl.
Ja.
Ich habe jetzt gerade einfach aufgehört, mir den Kopf zu zerbrechen, weil ich gedacht habe, das lenkt mich bestimmt ab, wenn ich zu Debbie gehe.
Okay, gut, dass ich dann frage.
Ja, naja, sehr schön. Also die ersten 8, die sind schon gedacht. Alles gut.
Okay.
Das Flinterturnier ist auch gedacht.
Mhm.
Das wird schon.
Und während des Turniers moderierst du die Spieler auch, also sagst du die an?
Genau. Also wir sind da zu zweit, aber ja, also ich glaube, ich werde zu hören sein und es wird immer mal wieder ein, einmal die Bälle in die Mitte bitte, please put the balls to the middle,
genau.
Zu hören sein.
Sehr gut und das machst du ja auch schon ewig, ne? Also ich gefühlt hast du es schon immer gemacht, oder?
Naja, ich habe angefangen mit Platzbetreuung.
Mhm.
Damals noch am Trainingszentrum an der Kollaustraße.
Mhm.
Und irgendwann mal habe ich dann mit der Turnierleitung angefangen. Das war, glaube ich, entweder an der Kollaustraße, nee, ich glaube auf dem Platz von Union 03 habe ich mit der Turnierleitung angefangen.
Aber das ist alles ewig, Tanja.
Ja.
Ja.
Ich denke auch immer ganz oft, das ist doch noch nicht so lange her. Und dann, also, voll lange her. Ja, ich weiß nur halt auch, dass ich immer deine Stimme gehört habe, weil du ja auch auf Englisch immer alles übersetzt. Also das war ja einmal Englisch, Französisch, Italienisch, weiß ich nicht, was noch alles. Du hast auf jeden Fall immer das Englische gesagt. Und da war ich dann immer so, wow, cool. Könnte ich jetzt nicht so krass auf Englisch sagen.
Klein Debbie war beeindruckt.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, ich kann Turnierfranzösisch.
Turnierfranzösisch,
sowas,
was ist
wie
das?
Nicht auf den Plätzen rauchen, bitte.
Mhm, was heißt das?
Ne fumez pas sous les places, s'il vous plaît.
Ah ja, gut, macht Sinn.
Aber das muss ich dieses Mal, glaube ich, gar nicht machen, weil die einzige Gruppe gut Englisch spricht aus Frankreich.
Mhm.
Marcel. Okay. Die können das.
Also,
wir müssen ja gar nicht so auf den Rasen aufpassen diesmal.
Das stimmt.
Sehr gut. Ein Glück. Aber du hast ja noch ganz viele andere Sachen rund um den FC St. Pauli so gemacht. Kannst du da mal so einen groben, ja, so ein paar erwähnen zumindest?
Okay, also ich habe war bei den Passanten. Die haben sich dann irgendwann mal aufgelöst. Das fanden manche gut, manche nicht so gut.
Mhm.
Und die Passanten, das war ja so die erste Gruppe, die bei St. Pauli Choreos gemacht hat und politische Arbeit, würde ich mal sagen. Da liest man gar nicht mehr so viel von. Die sind so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber das war auf jeden Fall eine gute Schule. Ich kann bis heute Tapeten aus der Hand malen. Nicht mit einer Spraydose, sondern mit einer Lackrolle.
Oh, schon. Nicht schlecht.
Genau, und was habe ich denn noch gemacht? Profans habe ich gemacht, ganz viele Flugblätter gestaltet zum Thema Repression, Überwachung, Stadionverbote. Ich bin für St. Pauli zum FSI gegangen, Football Supporters Europe, und habe da eine große internationale Ausstellung gemacht, zusammen mit einer sehr, sehr netten Kollegin und Freundin. Was habe ich denn noch gemacht? Ich habe St. Depri mitgegründet.
Mal so nebenbei.
Fast nicht erwähnt.
Ich habe eine Weile Stadionsprecherin gemacht, 3 Jahre. Das ist dann aus internen Differenzen gescheitert, würde ich mal sagen. Habe ich was vergessen? Ich mache die Turnierleitung, das hatten wir schon beim Antira.
Hörbuch von Konfetti im Bier.
Stimmt, ich habe ein Hörbuch gemacht, Konfetti im Bier. Hast du es gehört?
Ja.
Echt? Cool. Und?
Das fand ich nicht so doll. Nein, auf jeden Fall auch erwähnenswert, deswegen sage ich es ja nochmal.
Stimmt. Ja, ich war kurz in der AG. Fanclub Sprecherrat. Ich war ein paar Jahre mit einem sehr langen, altgedienten Menschen im Fanclub Sprecherrat. Und damals war es noch so, dass wir das zu zweit gemacht haben. Also jetzt gibt es ja diese Gremium-Geschichte, wo die Arbeit von ganz vielen gemacht wird. Damals hatten wir noch nicht so viele Fanclubs, deswegen haben wir das zu zweit hinbekommen.
Krass, jetzt durch die ganzen neuen Fanclubs in der Süd reichen 2 auf jeden Fall nicht mehr.
Nee, aber das war so zu Corny Littmann-Zeiten. Wir haben sehr viele offene Briefe zum Thema Vereinspräsident im Wasserwerfer und Stadion-Neubaupläne und solche Sachen gemacht. Wir waren sehr streithaft, würde ich mal sagen.
Ja, da war noch einiges zu tun im Präsidium.
Das stimmt.
Also, ja. Gut, und Ballkult.
Und Ballkult.
Ja.
Aber das ist ja jetzt ganz neu.
Ja, also, da bist du erst ganz neu, aber du bist schon, du hast es eben schon mal erwähnt, aber seit wann im Jolly Roger?
Das kann ich dir nicht so genau sagen.
Aber so also ungefähr?
Ich glaube so ungefähr seit 22, 23 Jahren oder so.
Ja. Im Vergleich, ich bin 9 Jahre jetzt.
Ja, du bist ja auch noch ein Küken.
Genau, also praktisch gerade angefangen.
Ja.
Hatte ich aber auch neulich irgendwie im Laden, dass irgendwer meinte so, ja, bist du 9? Und ich so, ja, 9 Jahre.
So. Das passiert
aber
mir.
Aber es ist halt, fühlt sich irgendwie immer noch relativ neu an.
Aber das passiert mir auch ständig, dass Leute also auf der anderen Seite des Tresens versuchen, mir zu erzählen, wie das Jolly Roger funktioniert.
Ja.
Und ich denke dann immer, das ist lieb von dir.
Genau. Ja, ich mit meinen 22 Jahren. Danke, dass du mir das nochmal erklärst. Vielen Dank.
Wollte dir neulich der Typ erklären, dass jetzt Kartenzahlung möglich ist?
Ja, stimmt.
Das ist super.
Was?
Genau. Am Spieltag, vorletzten Spieltag oder so, wollte mir jemand sagen, falls du das noch nicht weißt, es ist hier jetzt seit ein paar Tagen Kartenzahlung.
Und wo und wie?
Cool, danke.
Gut, also das geht. Also ich nehme einfach die Karte, aber ich kann dann leider nichts damit machen.
Ich würde davon abbeißen.
Genau. Ja, immer wieder schön, wie einem die Welt dann erklärt wird. Ja gut, aber Anne, so, jetzt darfst du auch nochmal wieder ran. Ballkult.
Ja.
Was ist denn das eigentlich genau? Unsere ZuschauerInnen, ZuhörerInnen würden das doch gerne vielleicht mal wissen.
Ballkult ist ein Verein, ein eingetragener Verein, eigenständig. Ist die Kurzform für Ballkult, Verein für Fußball und Kultur auf St. Pauli e.V.
Mhm. Und ist ja praktisch der Verein hinter dem Jolly Roger.
Genau, und dem Jolly Day Inn.
Oben und drüber. Dem Jolly Day Inn, das ist das Hostel, was über dem Jolly Roger ist.
Genau, seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange. Du?
Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, warum das da ist.
Die Geschichte ist schön, erzähl mal.
Ja. Aber ihr wolltet doch gerade
Ja, wir können natürlich auch teasern und dann erzählst du das später nochmal. Können wir auch machen.
Okay, also. Damals war das so, dass die Wohnung über dem Jolly Roger angemietet war von einem Verein namens Christen für Indien.
Mhm.
Und da bist du hingegangen, wenn du Missionarin in Indien werden wolltest.
Ach so.
Da hast du 3 Monate lang in dieser Wohnung gelebt und hast dich dann als Missionarin ausbilden lassen. Es waren tatsächlich hauptsächlich Frauen, die da gelebt haben. Es war halt so eine WG quasi. Es waren sehr interessante Menschen, die da gelebt haben in dieser WG. Mhm. Viele studierte Menschen. Ich kann mich an eine Juristin erinnern, die uns regelmäßig mit irgendwas gedroht hat. Mhm. Die immer wieder angerufen haben und gesagt haben, das ist zu laut.
Ja, Überraschung.
Ja, genau.
Ja.
Das war anstrengend,
ja,
weil die auch gerne mal mehrmals am Abend angerufen haben und gesagt haben, das ist zu laut. Lustigerweise ist irgendwann mal das Ordnungsamt gekommen und hat gemessen und die haben gesagt, das ist ganz schön leise hier. Im Vergleich zur Reeperbahn,
ja,
das ist ganz schön leise hier.
Stimmt auch. Und die waren dann montags da oder wie?
Nee, die waren am Wochenende okay da. Die haben schon
ja,
zur Hochzeit ja gemessen, aber es
ja,
wir sind irgendwie offensichtlich so sozialisiert worden durch ständige, es ist zu laut Anrufe, dass es eine ganze Weile ganz schön leise war.
Mhm.
Auf jeden Fall hat Ballkult gesagt, das ist anstrengend und haben dann bei dem Vermieter, das Haus gehört ja einer Privatperson, nachgefragt, ob es vielleicht möglich wäre, diese Wohnung anzumieten, damit wir diesen ständigen Beschwerden aus dem Weg gehen können. Und da der Mietvertrag von denen ausgelaufen ist, und wir offensichtlich gute Mieter sind, die meisten Sachen einfach selber machen und Miete regelmäßig zahlen und nicht so viel Beschwerden beim Vermieter anbringen. Also verhältnismäßig wenig, würde ich sagen, hat der Vermieter gesagt, ja, macht halt.
Ja.
Und dann ist da das Hostel hingekommen und dann haben die Lärmbeschwerden von den Christen für Indien aufgehört.
Ja, sehr gut. Okay, das ist die Geschichte hinter dem Hostel. Was auch, genau, wo auch Ballkult dahinter ist sozusagen, genau wie beim Jolly Roger. Aber wie kam es denn überhaupt zu dieser Gründung Ballkult?
Genau, da musste ich mir tatsächlich, da war ich auch nicht dabei.
Genau, das Lustige ist aber auch, sorry, wir hatten ja Niki schon mal im Podcast und die ist auch bei der Gründung dabei gewesen. Sie hat das so ein bisschen erwähnt, aber nicht ausreichend, also gerne nochmal.
Ich habe das Gründungsdatum rausgefunden, das war der 20.07.1998.
Ah.
Und Hintergrund war, dass der letzte Pfennig dicht gemacht hat und die Stammgäste sich weiterhin einen Nachfolger gewünscht haben und das nicht schön fanden und sich dann überlegt haben, wie man das denn machen kann, ohne dass jemand persönlich finanzielles Risiko eingeht und haben dann einen Verein gegründet.
Und der ist Ballkult, okay.
Genau, also ganz klassisch die Fantasie, lass mal eine eigene Kneipe aufmachen.
Ja, geil. Und genau, der zu Pfennig, der war ja nicht an dem Ort, wo jetzt das Jolly ist. Und das Jolly war auch noch mal woanders. Jetzt ist es in der Budapester Straße.
Ja, aber auch schon sehr lange.
Ja, schon sehr, sehr lange. Und genau, seitdem ist es hier. Und Ballkult ist aber immer weiterhin noch dahinter gewesen. Was ist denn diese Philosophie? Oder weil es ist ja nicht einfach nur ein Verein und wir bezahlen jetzt davon alle, oder wir, das Jolly finanziert sich da irgendwie drüber, sondern was steckt da so an Philosophie hinter?
Genau, ich glaube,
Anne hat die Satzung dabei.
Ich habe die Satzung dabei, weil da steht sowas doch
sehr
drin.
Gut.
Jeder Verein hat eine Satzung, das wissen wir natürlich alle. Und unter Paragraph 2 Zweck des Vereins steht erstens, Zweck des Vereins ist es, unter Fußballfans, insbesondere denen des FC St. Pauli von 1910 e.V., den Gedanken der Toleranz und Fairness im Zusammenhang mit der Kultur des Fußballsports weiterzuentwickeln, vorhandener Gewaltbereitschaft unter Fußballfans entgegenzuwirken und für Völkerverständigung und eine internationale Gesinnung in der Fankultur einzutreten. Der Verein tritt gegen Rechtsextremismus und Sexismus ein. Dann überspringen wir mal so ein bisschen Punkt 3 bei Zweck des Vereins. Betreiben eines Veranstaltungszentrums in der Nähe des Stadions. Hm. Es soll ein Veranstaltungszentrum und Treffpunkt für Hamburger und auswärtige FC St. Pauli-Fans geschaffen werden, in dem aber auch Raum für die Begegnung zwischen Fußballfans und StadtteilbewohnerInnen möglich sind, um ihnen die Erlebniswelt und die Probleme von Fußballfans bekannt zu machen.
Ah, okay. Also die Frage, ob es nur eine Kneipe ist, ist damit beantwortet. Es ist auf jeden Fall schon mehr.
Genau. Das ist auf jeden Fall, steckt mehr dahinter als lass mal eine Kneipe aufmachen,
ja,
auf alle Fälle. Sondern auch viel politische Engagement.
Voll schön auf jeden Fall.
Auf alle Fälle.
Und Mitglieder gibt es da ja. Also man kann Mitglied werden bei Ballkult.
Man kann Mitglied werden, man kann das auch heute noch machen. Mitgliedsanträge waren auf der Homepage, die wird gerade überarbeitet. Das kommt wieder, liegen am Tresen und ich glaube im Fanladen, bin mir aber nicht sicher. Am Tresen sind aber welche, das weiß ich.
Ja. Was bringt einem das denn, da Mitglied zu sein?
Das soll ich jetzt beantworten.
Ich habe einfach, hallo, du musst es so wissen sein. Eine von euch.
Was bringt es einem? Man darf zur Mitgliederversammlung, die nächsten Monat auch wieder stattfindet.
Also schnell.
konnte dort Vereinsrat und Vorstand wählen und KassenprüferInnen. Und man mit den Mitgliedsbeiträgen werden ja die vor allen Dingen die sagen wir eher politischen Dinge supported.
Mhm.
Genau.
Wie viele Mitglieder gibt es gerade?
122.
Wow, 122. Okay, und dann gibt es da aber noch den Vereinsrat.
Genau.
Wo du ja bist, wo ihr beide ja mittlerweile
seid. Ich bin im Vorstand.
Genau, das ist aber nicht, ich dachte immer, der Vereinsrat und der Vorstand ist sozusagen da drüber.
Paragraph 5 der Satzung. Organe des Vereins.
Okay, ja bitte.
Die Organe des Vereins sind erstens die Mitgliederversammlung, ja. Zweitens der Vorstand und drittens der Vereinsrat.
Ja, okay, alles klar. Also du warst im Vereinsrat,
genau.
Tanja, du bist im Vereinsrat und jetzt bist du seit geraumer Zeit im Vorstand.
Genau, seit 2022.
Oh, krass. Ich dachte, es ist noch nicht so lange her. Ja, Zeit rast.
Musste okay. Ich auch nachgucken.
Also 3 Jahre, Wahnsinn. Und was sind denn da jetzt deine Aufgaben im Vorstand?
Das ist tatsächlich immer so ein bisschen schwierig, weil es jetzt meine persönlichen Aufgaben sind, weil wir da bis auf wenige Ausnahmen so ein bisschen gucken, wer kann das, wer hat das. Also wir kümmern uns hauptsächlich um das Finanzielle und Rechtliche, tragen da eigentlich auch die Verantwortung, nicht nur eigentlich.
Mhm.
Und da muss natürlich jemand... Es ist ganz pragmatisch, jemand muss die Überweisung für die Gehälter machen und so weiter. Das bin nicht ich, das ist das Aufwendigste. Vielen Dank dafür, du weißt, wer gemeint ist. Ansonsten, meine Aufgaben, ich kümmere mich viel um das Zwischenmenschliche im Laden.
Mhm.
Weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich oft da bin, aber andere sind auch oft da. Aber ich habe da auch Spaß dran und ich fühle mich auch immer geehrt, wenn ich irgendwie angesprochen werde und jemand mit Problemen zu mir kommt.
Also ein bisschen wie so eine Personalleitung.
Nee, Leitung nicht.
Naja, aber
schon. So eine
Vertrauensperson finde
genau.
Ich auf jeden Fall. Also wenn die Leute aus der Crew den Bedarf haben, was anzusprechen, würde ich auch als erstes zu dir gehen.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ist es, wie viele sind im Vorstand?
3.
3. Genau, ihr seid zu dritt. Und das, also wir, Tanja und ich, haben jetzt ja nicht so direkt einen Chef im Jolly Roger, oder? Weil es ja ein Verein ist.
Also wir haben schon einen angestellten Geschäftsführer.
Ein Geschäftsführer gibt's.
Ja. Ein Geschäftsführer gibt's, sowohl im Jolly als auch im Jolly Day Inn.
Mhm.
Genau, und das ist...
Aber ihr seid nicht unsere Chefs sozusagen.
Nee, ich bin, wir sind die Chefin, Chefin, wie sagt man das?
Na, ihr seid die Chefs vom Geschäftsführer,
genau.
Würde ich sagen.
Genau.
Ja. Die Mitglieder sind die Chefs von alles. Das heißt,
alles,
im Grunde genommen sind wir als Mitglieder die Chefs von uns selbst.
Ah, guck. Crazy. Ja, sehr gut. Und wie lange bist du überhaupt im Vereinsrat?
Also auch das musste ich nachgucken, seit 2019.
Ah ja. Und wie kam es dazu? Warum hattest du da Lust zu?
Offensichtlich, ich wurde angesprochen, ob ich da Lust drauf habe,
weil
ich oft und gerne da war und noch bin.
Mhm.
Und da gab es, ich weiß nicht warum, mehr einen Wechsel im Vereinsrat, sodass da Plätze frei waren. Und dann wurde ich von anderen Vereinsratmitgliedern gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte.
Ja.
Genau, und dann habe ich das gemacht.
Machst du anscheinend gerne, dass du dich da jetzt noch, dass du jetzt im Vorstand auch bist. Genau, und Tanja, du bist auch im Vereinsrat.
Ganz neu.
Ganz neu.
Mit 2 anderen die frischeste, ja.
Genau, und du bist ja auch in der Crew, also ist das eine gute Sache, dass, also du arbeitest auch im Jolly Roger, ist das eine gute Sache, dass auch jemand im Vereinsrat ist, der auch da arbeitet?
Finde ich auf jeden Fall. Also wir sind ja mittlerweile 2 Leute vom Tresenpersonal im Vereinsrat und ich finde es super wichtig, dass da auch Leute von der Crew mit im Vereinsrat sind, weil da wird manchmal eine ganze Menge besprochen und das gibt eine ganze Menge Sachen, die dringend an die Crew weitergegeben müssen. Und weil das aber so viel ist, was da besprochen wird, geht es unter. Und wenn da 2 Leute dabei sind, die wirklich nur, also was heißt nur, die auch mit dafür da sind, um zu gucken, dass alles weitertransportiert wird, dann ist es schon gut.
Ja, also ist auch immer noch mal eine Perspektive, die man als Gast so vielleicht gar nicht hat. Ich habe noch nie hinter diesen Tresen gearbeitet,
genau.
Möchte ich auch nicht machen.
Nee.
Noch nie ist nicht wahr, einmal so im Notfall.
Ja.
Im Notfall würde ich das auch nochmal tun, aber sonst nicht.
Ja.
Ich empfinde das als sehr wertvoll, wenn da die Perspektive noch mit drin ist.
Ja, weil genau, also wir arbeiten und ihr entscheidet dann da irgendwie was. Ist ja auch irgendwie dann komisch, wenn da gar keiner dabei ist, um den es im Endeffekt ja auch geht. So, ne?
Genau.
Aber ihr trefft euch dann wie oft? Und
einmal im Monat.
Einmal im Monat. Und was wird dann da?
Also, das würde ich so gar nicht sagen, weil das kommt ja auf das Projekt an. Die Vereinsrasttreffen, die sind einmal im Monat. Ja. Ja, aber abhängig davon, was du so machst, also wenn Anne irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Überweisungsgeschichten machen muss oder irgendwelche Gesprächstermine hat, dann ist das ja schon mehr. Also es ist jetzt nicht ein Ehrenamt, was mit einer Stunde im Monat getan ist.
Das nicht, nee. Das ist schon viel. Das ist schon auch für mich jetzt, also wir als Vorstand sind zu zweit rechtlich, dürfen wir rechtliche Dinge tun, weiß nicht, wie das offiziell heißt. Also für mich bedeutet es auch ganz banal häufig, Anne, kommst du heute zum Jolly, du musst noch was unterschreiben.
Ja, und Prokura?
Ja. Ich weiß nicht, steht ja auch irgendwo in der Satzung, habe ich mir nicht markiert, tut mir leid.
Gut, aber dann kommst du da hin und unterschreibst und gehst
zum
sofort
Beispiel.
Wieder.
Nein, aber es sind so kleine Beispiele, sind oft diese Kleinigkeiten, die man nicht so sieht oder fühlt auch.
Und was wird dann da so allgemein besprochen? Also ihr könnt natürlich jetzt nicht die Internas raushauen, aber wie kann man sich das vorstellen? Weil der Verein muss ja dann auch schon immer bei allem Möglichen zustimmen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte gerne mein Video für meinen Videoclip, für meinen neuen Song drehen, dann muss er auch erstmal bei Kurt zustimmen. Ne? Also,
genau.
Also bei allen möglichen Entscheidungen.
Genau, also dadurch, dass wir den Geschäftsführer haben, ist so dieser tägliche Betrieb im Sinne von, wie viel Fässer Bier werden bestellt, wer arbeitet in welcher Schicht. Da ist der Vereinsrat nicht involviert.
Mhm.
Dafür gibt es den Geschäftsführer.
Und liebe das auch Grüße gut an den Geschäftsführer.
Ganz liebe Grüße. Ja. aber ansonsten, ja, so Fragen, was du gesagt hast, wer will da so Drehanfragen? Das wurde mit dem Aufstieg unglaublich viel plötzlich. Plötzlich wollten sie alle bei uns drehen. Hallo, wir sind Fokus, wir sind Fokus TV und wollen eine Doku bei der Aufstiegsfeier bei euch drehen. Geht klar,
mal,
oder?
Was die Antwort von uns war.
Also nur eine Person wollte nicht. Ja, okay. Also sowas kommt jetzt häufig.
Nee, das ist abgeebbt, aber mit dem Aufstieg, als das klar war, da war es schon so, nein, geht alle wieder weg, bitte.
Okay.
Aber auch so Sachen wie Hausverbote ja zum Beispiel auch, ne?
Genau.
Weil die täglichen Hausverbote, also für den Abend, die werden ja von uns ausgesprochen.
Mhm.
Also von Debbie und mir.
Immer Crew.
Genau, von der Crew. Aber die längerfristigen Hausverbote, die dürfen wir ja nicht aussprechen.
Ja.
Das macht dann auch der Vereinsrat.
Genau.
Okay.
Setzt sich damit auseinander. Reparaturen.
Mhm.
Sowas wie die Helifahrt, die jetzt bevorsteht. Mhm. Wird vom Vereinsrat organisiert.
Das Fanfest, der Cocktailstand vom Fanfest.
Das Fanfest, Merch. Und halt auch, das ist auch ein Ort, wo man Dinge reinbringen kann.
Ja.
Wenn man Ideen hat, was umzusetzen, dann kann man das machen.
Das Awareness-Konzept.
Das Awareness-Konzept. Sowas.
Oder, was haben wir denn noch? Spenden.
Mhm. Stimmt. Oder Support-Anfragen.
Genau.
Ja.
Weil Ballkult ja auch, steht das nicht auch in der Satzung drin, dass Geld auch gespendet werden muss oder so? Also wir unterstützen ja auch eine ganze Menge Ecken im Umfeld von St. Pauli, die Handballfrauen zum Beispiel, die tragen unsere Trikots.
Ja, und beim Melanton gibt es immer so einen kleinen Button, das da dann steht, aber es ist halt vom Johnny der Inn, aber ist ja egal. Und das sowas ist ja auch, ne? Also ja. Werbung schalten.
Ganz klassisch Werbung für uns dann auch.
Ja, genau.
Also es ist Unterstützung für Millerton
und
Werbung für uns.
Ja.
Ich habe es noch nicht gefunden.
Nee, alles gut.
Ich glaube, es gibt irgendeinen Verwendungszweck, dass wir das Geld nicht einfach in Säcken im Keller horten dürfen, sondern...
Nee,
gibt's nicht?
Also dürfen wir nicht.
Wir dürfen keine Säcke im Keller unten.
Es gibt keine Geldsäcke im Keller.
Sehr gut. Ja, dann wollen wir nochmal, du kannst ja nochmal gucken, aber im Endeffekt sind wir da jetzt ja schon schlauer als vorher, was Ballkult angeht. Jolly Roger ist die Kneipe, die ja nicht ganz unbekannt ist in der Fanszene, würde ich sagen. Würdet ihr sagen, das ist die Fankneipe des FC St. Pauli?
Ich tue mir nicht sowas immer schwer und ich würde ja sagen, das sollen andere entscheiden.
Also ich würde ehrlich gesagt sagen, da muss man gar nicht drum rumsabbeln, das ist so.
Ja.
Weil, was willst du denn da sonst nennen?
Nee.
Also mir würde jetzt nichts einfallen, was man mehr so als Treffpunkt nehmen kann. Man könnte die Domschenke nehmen, da gibt es ja auch viele Menschen, die sich da regelmäßig treffen, aber würdest du die Domschenke als Fankneipe des FC St. Pauli bezeichnen?
Nee, für mich ist es tatsächlich auch, also ja, dann würde man ja ganz anders sozialisiert sein bei St. Pauli. Also ich war jetzt, glaube ich, noch nie in der Domschenke. Aber ist irgendwie nie passiert. Aber das Jolly Roger war meiner ganzen Fankarriere immer dabei. Und ich war zum Beispiel ganz stolz, als ich dann irgendwann angefangen habe, da zu arbeiten. Und ich finde auf jeden Fall auch, dass es die Fankneipe ist. Und ich weiß halt nicht, in anderen Vereinen ist es ja auch so, dass sie dann so Kneipen haben. Andere haben dann natürlich auch das Clubheim, was jetzt erst wieder ein bisschen größer wird. Bei uns war es ja irgendwie immer das Jolly, wenn man hingegangen ist. Also hatte ich so das Gefühl, ne? Genau, was wolltet ihr denn sagen? Warum ist so eine Kneipe nicht nur für den Verein wichtig, auch sondern fürs Viertel wichtig? Ich meine, das steht ja auch so ein bisschen in der Satzung.
Schon was gelernt.
Genau.
Also, ich habe zum Beispiel jetzt das vergangene Silvester gearbeitet und da sind zwei Mädels reingekommen, so Anfang 20, ich glaube beide Altenpflegerinnen. Falls ich das jetzt falsch sage, tut's mir leid, Mädels. Und die waren zum ersten Mal bei uns und die sind aber auf St. Pauli geboren und aufgewachsen.
Ah, verrückt.
Und die haben sich irgendwie nie reingetraut, weil das immer so viele Menschen einfach vor der Tür waren.
Ja.
Und es war denen immer zu voll und zu gedrängt und zu viel Testosteron. Und Silvester war es aber so, dass man, also du kannst da halt bis Ewigkeiten hingehen und es ist lange offen und da haben die dann irgendwann mal gesagt, wir haben noch Bock zu feiern und da scheint noch auf zu sein, da gehen wir mal hin. Und die haben sich auf einmal sehr wohl gefühlt und sind einige Wochen danach auch immer wieder gekommen und das ist natürlich super fürs Viertel.
Ja, voll, sowas habe ich auch so oft gehört, auch ganz viele, die dann sagen, oh nee, da traue ich mich nicht rein und erst recht nicht alleine, was ja, also Frauen, Flinter natürlich, eher noch, Männer sehe ich sehr oft alleine bei uns und das fand ich halt auch total krass, ganz oft, dass viele sich gar nicht reingetraut haben, dann aber irgendwann doch und sie einfach an Tresen gesetzt haben und dann den Abend ihres Lebens hatten. Oder irgendwie so, oh Mensch, das ist ja gar nicht so, dass ihr alle arrogant seid oder das ist ja total nett hier. Oder, keine Ahnung, eine Person, die aus den USA kam und durch den Jolly-Abend danach nach Hamburg gezogen ist. Also gibt's halt auch, ne? Und da auch da immer, ich habe mich vorher nicht reingetraut und auf einmal, das ist halt schon irgendwie krass. Warum traut man sich nicht rein?
Aber ich finde es auch wichtig, als gerade unter der Woche, am Wochenende ist ja eh irgendwie anders, aber unter der Woche, dass eine Tür offen ist, wo man weiß, da kann ich reingehen.
Ja.
Das kamen ja relativ häufig Menschen irgendwie alleine dahin. Du hast ja lange unter der Woche gearbeitet, aber vielleicht auch irgendwie so, um Einsamkeit vorzubeugen oder so, finde ich es als wichtigen Treffpunkt.
Ja, ich habe lange dienstags gearbeitet. Das war ganz lange mein Tag. Es ist jetzt schon eine Weile nicht mehr. Du zielst auf eine Geschichte ab, oder?
Nee.
Ich habe eine lustige Dienstagsgeschichte, weil wir haben uns sehr lange dienstags zum Skibbo-Spielen getroffen. Ganz früher war das mal Kniffel und dann ist es Scrabble geworden und jetzt ist es schon sehr lange Skibbo. Und es sind auch immer relativ die gleichen Leute da. Und wir haben früher dienstags immer irgendwas mitgebracht. Irgendwas zum Knabbern oder irgendwas zum Essen oder so. Und ich habe irgendwann mal einen Kuchen gebacken. Und da sind zwei ältere Ladies vorbeigekommen. Das ist, hast du bestimmt auch schon mal ganz oft beobachtet, dass die Leute so reinluschern und sagen, habt ihr offen? Obwohl die Musik an ist und da sitzen Leute am Tresen und du sagst, wonach sieht's denn aus? Ja, natürlich ist offen. Bei denen war das genauso, aber das fand ich ganz abgefahren, dass die sich reingetraut haben, obwohl das ja offensichtlich nicht so ein einladender Kommt-doch-alle-her-Ort ist.
Ja.
Ich schätze, die waren so Mitte, Ende 60, irgendwo aus Süddeutschland. Und ich glaube, die wollten was Verrücktes tun. Die waren nämlich auf Kaffeefahrt in Hamburg und haben sich so ein bisschen abgesetzt und wollten was zu zweit machen. Und die haben dann bestimmt 4 Stunden im Jolly gesessen, Martini auf Eis getrunken, haben was von dem Kuchen gegessen, den ich gebacken habe. Und ich habe den Brief leider vergessen, aber die haben uns einen Brief geschrieben hinterher.
Ach süß.
Und in so einer, ich weiß gar nicht, wie die Schrift heißt, ist das schon Süterlin? Das ist auf jeden Fall so eine
Schreibschrift.
So eine alte Schreibschrift, genau. Und die haben irgendwie Liebes Jolly Roger geschrieben und haben das Jolly Roger die ganze Zeit als Person angesprochen und gesagt, dass sie sich bei dir, Jolly Roger, ja so wohl gefühlt haben. Das war richtig, richtig süß. Also es gibt durchaus Flinters, auch ältere Flinters, die sich einfach so reintrauen, aber ich kann verstehen, dass es nicht so leicht ist
nee.
Und dass da eine große Hemmschwelle ist.
Alleine halt auch, ne? Also genau, also finde ich schon auch immer cool. Aber warum eigentlich? Also bei Männern haben wir tatsächlich echt oft alleine. Also ja. ist ja auch nicht schlimm, aber Frauen wirklich seltener. Was würdet ihr sagen, gibt es so ein Klientel im Jolly? Oder ist es, wie hat sich das verändert in den Jahren?
Gibt es so ein Klientel, was Leute abschreckt oder so ein Klientel,
was ins Jolly geht?
Also so ein gemeinsamen Nenner zu Klientel, meinst du?
Ja, also ist es so ein Schlagmensch, weil viele sagen ja immer so, oh, da gehe ich nicht hin, da sind nur die. Oder das ist ja eigentlich Quatsch, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem ist es ja immer das Klischee. Nee, da sind nur Punks, da gehe ich nicht hin, da sind nur das, da gehe ich nicht hin, da traue ich mich nicht rein. Da gehören, also viele haben, glaube ich, das Gefühl, ist es irgendeine Art von Gruppe und da gehören sie nicht zu oder so. Ne? Dass man damit mal irgendwie versuchen kann, aufzuräumen.
Ich glaube tatsächlich, dass das als Vorurteil immer schon, naja, nicht immer schon, aber schon lange so ein bisschen Quatsch ist. Mhm. Weil das ist mit Sicherheit sehr lange so gewesen, dass da nur eine bestimmte Art von Musik gespielt wurde und dass da nur eine bestimmte Art von Klientel mit sehr, sehr kurzen Haaren verkehrt hat.
Oder bunten, ja.
Ja. Und es ist mit Sicherheit so gewesen, dass wenn du da reingekommen bist, das war im letzten Pfennig übrigens auch so, dass du erstmal von oben bis unten von 15 Gesichtern gemustert worden bist und da gegenhalten musstest. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr unangenehm ist, in so eine Situation zu kommen. Mhm. Hatte ich übrigens gerade, wann waren wir das letzte Mal im Jolly? Vorgestern? Gestern? Ja. Vorgestern. Da waren zwei sehr jungsche Typen am Tresen. Mhm. Und ich bin reingekommen, die Tür war zu, es war ein bisschen kalt. Und diese beiden jungschen Typen habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja. Und beide haben sich in dem Moment, wo ich reingekommen bin, umgedreht und haben mich erstmal von oben bis unten gemustert. Und okay. Ich dachte, ach lustig, so fühlt sich das also an. Wer seid ihr eigentlich?
Ja, schön. In dem Laden, wo ich arbeite.
Ja, schön, wenn man die Tür aufmacht und alle Personen am Tresen drehen sich um.
Ja, genau, hallo.
Genau.
Wie so eine Bühne.
Aber ich habe so viele muckelige, sehr intime Erfahrungen im Jolly gemacht, dass ich glaube, dass es das gar nicht mehr ist. Mhm. Also schon alleine, wenn einmal im Monat St. Depri Stammtisch ist und die Leute aus dem Fanladen dann rübergehen ins Jolly, natürlich nicht alle, aber es sind schon viele da, die nach dem Stammtisch dann nochmal rüberkommen. Das macht auch eine andere Atmosphäre, weil die hatten gerade einen Vortrag über, weiß ich nicht, Depressionen und Suizidverarbeitung oder die hatten einen Vortrag über Depressionen und Partnerschaft und das macht so eine andere Atmosphäre in der Kneipe und St. Depri hat ja auch dafür gesorgt, dass du über solche Sachen viel offener sprechen kannst und dass es überhaupt nicht mehr tabuisiert ist bei uns. Und ich finde, das hat das Jolly, also jetzt nicht nur St. Depri, aber halt auch der Lauf der Zeit hat das Jolly weicher gemacht.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Genau, Musik, hast du eben auch schon gesagt, wird auch, glaube ich, oft höre ich das Klischee noch, es ist sei ja nur Punkrock. Hat sich auch in den Jahren ganz schön verändert, kann ich sagen, als aufliegende Person, die aber auch schon länger nicht mehr, einmal im Jahr lege ich im Jolly auf. Aber das hat sich schon total verändert. Also nicht, ist natürlich ist immer noch viel Punkrock und auch mal Oi und auch mal Ska und
Total verändert würde ich jetzt
nicht unterschreiben. Nee, also total verändert nicht, aber es hat sich in dem Sinne verändert, dass meine Musik, als ich angefangen habe aufzulegen vor 9 Jahren, 80er, das war völlig crazy, dass ich diese Musik damals aufgelegt habe.
Diese junge Frau und macht plötzlich alles anders.
Was soll das? Nein, so auch nicht.
Also als ich angefangen habe da zu arbeiten, da wurde sehr viel Schlager gespielt, ehrlich gesagt. Ja, wir haben sehr viel Zeit eines Abends damit verbracht, im Fenster auf der Bank zu stehen und Udo Jürgens mitzusingen.
Oh, das muss ich einigen Leuten vorhalten.
Ja, das habe ich auch schon von gehört, aber ja.
Damals waren noch andere Zeiten, genau. Aber Ich kann mich an sehr viele Situationen erinnern, wo Skinheads oberkörperfrei zu Liebe ohne Leiden eine Polonaise in die gegenüberliegende Kneipe damals noch das Spundloch gemacht haben. Ja.
Oh je.
Das kam regelmäßig vor.
Mhm. Ich möchte das nicht.
Nee, zumindest mit T-Shirt an. Könnte ich es mir eventuell noch mal vorstellen. Polonaise habe ich auch schon gemacht im Jolly zum Landgang. Aber ja. Nee, also es hat sich natürlich nicht. Das ist ja auch eine Punkrock-Kneipe. Es ist ja auch irgendwie das Grundpublikum, was man jetzt, also ist natürlich irgendwie auch klar. Ich finde es auch schade, wenn man es jetzt total verändert und auf einmal läuft nur noch Schlager und Techno und nee, das fände ich jetzt schade.
Also ich spiele ehrlich gesagt meistens keinen Punkrock. Das kommt schon auch mal vor, dass ich Hardcore und Punk spiele, aber wenn ich so einen ganzen Abend alleine bin, dann spiele ich eigentlich immer Northern Soul.
Ja. Also gerade unter der Woche kann wirklich alles laufen, kommt drauf an, wer gerade arbeitet und auf welche Musik die Person gerade Lust hat. Viele kennen das Jolly ja nur am Spieltag.
Ja.
Da ist es doch sehr eintönig oft,
wenn man es mal so sagen kann. Ich habe mir sagen lassen, dass der Geschäftsführer des Jolly Day Inn von oben aus sagen kann, welches Lied als nächstes
kommt. Ja, genau, das habe ich auch. Also zur Info, der wohnt da dann auch. Da gibt es auch reine Wohnung.
Ja. Also gut. Das, aber auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, damals war dieses 18 oder vor 9 Jahren, wo dann anscheinend gerade Schlager wieder vorbei war, war dieses 80er, die ich dann da gemacht hatte, war auf jeden Fall ein bisschen so, was ist dann jetzt los? Und jetzt kann es dann halt auch locker oder passiert eigentlich fast immer, dass da Rihanna mal läuft oder sowas, was halt früher nicht so vorstellbar war. So, aber klar finde ich es auch gut, wenn auch bei Northern Soul ist ja jetzt auch nicht so Mainstream, wenn nicht so diese Ober-Mainstream-Musik die ganze Zeit läuft. So. Aber gut, das ist nur meine Meinung. Bei dem Thema sind wir gerade deswegen DJs, wo wir gerade dabei sind, werden auch immer noch gesucht. Und ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, im Jolly steht ist ein Plakat und da steht Olli DJ bei Jolly. Und ich lache mich jedes Mal tot und frag mich, oh, warum bewirbt sich niemand? Also es heißt Jolly DJ at Michael.de. Ich hoffe, das war klar.
Ernsthaft?
Ja. Naja, liebe Grüße an den Scherzkicks, der das J ausgemalt hat, schwarz.
Also genau. Also es werden DJs gesucht, gerne Flinter-DJs. Wir sind leider viel zu wenige. Ich schaff's auch nicht mehr so oft. Tanja legt gerne nochmal auf.
Nicht ich.
Die andere Tanja, liebe Grüße, Anja und so weiter, aber es ist insgesamt wirklich wenig Flinter, also eigentlich die ganzen Monate immer gar nicht so gefühlt, also gerne weibliche DJs da melden, und ansonsten gibt es ja auch mal sowas wie Konzerte oder so, ne? Selten.
Das ist schwierig.
Ja. Genau. Konzerte sind, also es ist ein Wohnhaus.
Mhm.
Und das Jolly ist eine Kneipe.
Mhm.
Und kein Konzert.
Keine Konzerthalle.
Ja. Oder so.
Ja, aber es gab es schon mal. Oder mal so selten.
Also ich habe mir sagen lassen, früher, damals, Tanja, das ist denn ja dein Gebiet.
Das, was mit damals zu tun hat, ist mein
Gebiet. Ja. Gab es Konzerte und dann gab es zu viele Beschwerden. Und
Wir hatten mal richtige Konzerte. Wir haben ja auch eine kleine Babybühne.
Mhm.
Und diese kleine Babybühne, die wird eigentlich von allen, die im Jolly verkehren oder Stammgäste sind oder da arbeiten, Eisdiele genannt. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ich auch nicht.
Aber das hieß immer schon so.
Das würde ich auch schon so oft gefragt. Ich liebe es, dass es so heiß. Mhm. So, kannst du mal die Eisdiele aufräumen? Ich räume schon mal die Eisdiele auf und so. Ne?
Ja. Da ist ein ganz komischer Typ in der Eisdiele. Magst du mal gucken?
Ja.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ja,
auf jeden Fall in der Eisdiele gibt es ja diese mini kleine Bühne und da hatten wir früher richtige Konzerte.
Mhm.
Also halt klein, weil die Fläche ja auch nicht so groß ist. Und dann gab es irgendwann mal nur noch Akustikkonzerte und das ist ja, also auch das ist jetzt selten geworden.
Und beim Aufstieg vom Jolly Day Inn Balkon gab es noch ein Konzert.
Stimmt,
ja.
Das haben wir auch gemacht. Das war auch wild.
Los Fastidios.
Ich habe davon nichts mitgekriegt.
Ja,
ich war die ganze Zeit hinterm Tresen.
Genau, du warst die ganze Zeit hinterm Tresen. Ich habe noch das Ende mitbekommen und bin dann auch zu meiner Schicht gekommen.
Ich habe das auch nur halb mitbekommen, weil ich habe das Freibier in die Menge verteilt.
Ja. Oh, ja, das war auch nett. Da mochten dich die Leute bestimmt.
Weiß ich nicht. Also lustigerweise habe ich erzählt bekommen, dass die meisten Leute davon sehr verwirrt waren.
Waren sie total. Die wollten das. Also wir hatten am Anfang wirklich Probleme, das unter die Menschen zu kriegen.
Ich will kein Bier.
Das geschenkt. Hallo. Wo zahle ich denn jetzt? Nimm halt das Bier, nimm zwei.
Mit Gin Tonic.
Ja, auch das.
Ich glaube, die Leute haben auch gar nicht gerafft, dass wir die Ersten waren mit diesen Aufstiegs-Astra-Flaschen.
Ja, als das dann irgendwann, als sie sich diese Flaschen angeguckt haben und so, ja.
Ja.
Stimmt, ja. Ja, ja. Gut. Okay, Konzerte nicht so wirklich. Quizabend gibt's einmal im Monat, mittwochs. Genau, das macht Hossa, ne?
Ja.
Und da kann auch jeder gerne vorbeikommen und jeder mitquizzen. Und was gibt's sonst noch so?
Kickerturnier.
Kickerturnier.
Hatten wir schon lange nicht mehr.
Ja.
Aber hatten wir auch mal regelmäßig.
Stimmt, ich habe neulich gerade mit jemandem gesprochen und gesagt, mach doch mal wieder.
Oh. Ja.
Und was hat er gesagt?
Oh ja.
Okay, Kickerturnier, dann auf jeden Fall die legendäre Fundsachenversteigerung.
Oh ja.
Oh ja. Was ist das? Für alle, die es nicht wissen. Wie der Name schon sagt.
Also besonders an Spieltagen bleibt sehr viel liegen an Dingen des Alltags, würde ich jetzt mal sagen. Das sind gar nicht unbedingt Jacken und es sind auch gar nicht unbedingt Taschen oder Rucksäcke, sondern es ist alles, was man sich vorstellen kann.
Es sind aber auch Jacken und Mützen und Handschuhe.
Ja, ja, ja.
Also.
Aber es sind auch Unterhosen, Socken, Gebisse.
Gebiss.
Alles. Ja, Gebiss hatte ich auch in meiner Schicht einmal. Da kam eine aus Marseille an mit einem Gebiss in einem Taschentuch gewickelt und hat gesagt, do you know what this is? Und dann habe ich gesagt, you will love, I know. Und dann habe ich das zur Seite getan, aber es ist hoffentlich nicht in der Fundsachenversteigerung gelandet.
Ja, also wir haben ja auch irgendwie vor ein paar Jahren mal, Klotüren gehen übrigens sehr, sehr häufig kaputt.
Ja.
Oft in diesem Laden die Klotüren ausgewechselt werden. Was macht ihr damit? Ich habe keine Ahnung.
Na, vor allen Dingen interessanterweise geht nicht die Klotür von der Flintertoilette kaputt, sondern immer nur von der Männertoilette.
Das stimmt, ja. Aber die wird nicht versteigert.
Doch.
Doch.
Echt?
Klar. Das habe ich verpasst.
Vor ein paar Jahren haben wir die mal versteigert.
Ja.
Und ich sag mal so, ein Bekannter von mir hat die ersteigert. Das ist und hat dann aber festgestellt, was denkt ihr, was so eine Klote, die hat sie aus dem Laden rausgetragen wurde, hat die irgendwie komisch gerochen.
Ja. Und wie viel teuer war die?
Das weiß ich nicht mehr. Aber es war auch nicht nur einmal, es wurden schon mehrere Klotüren versteigert.
Okay.
Aber meistens bleiben die dann einfach im Laden stehen, was natürlich nicht Sinn und Zweck der
Sache
ist. Wir wollen sie loswerden. Und die Leute kaufen sie, um sie dann stehen zu lassen. Es ist
okay, einmal im Jahr gibt es diese Versteigerung, oder die toll moderiert wird.
Alle zwei Jahre, je nachdem, wie voll
das
Fundsachenlager ist. War gerade, also jetzt habt ihr es leider verpasst.
Ja, mal
mein
wieder.
Mein persönliches Highlight der letzten Fundsachenversteigerung war ein Paar zusammengeknülltes Socken, also Sockenpaar, mit einer elektrischen Zahnbürste drin.
Und da gibt es auch mal so Überraschungsbeute, ne? Also man kann auf irgendwas, habe ich mir sagen lassen, weil ich irgendwie immer diese Veranstaltung verpasse.
Ganze Beutel oder Rucksäcke mit Inhalt natürlich liegen, die werden dann auch genauso versteigert.
Ja.
Ich habe mal einen Rucksack von einem lieben Gast aus Elmshorn ersteigert und das war sein Demo-Rucksack.
Ah ja.
Da war alles drin, was man auf so einer Demo braucht.
Praktisch.
So eine Flasche Wasser, Naschi, Pfefferspray. Ein frisches T-Shirt, ein frischer Pulli, was war noch drin? Ein Schlauchschal, Aufkleber, Flyer, zwei Powerbanks. Da war bestimmt noch was drin. Der war voll, der Rucksack. Also was der alles mitnimmt auf die Demo.
Ja, vor allen Dingen schon viel zu schleppen.
Schön sind auch die Momente während der Fundsachenversteigerung, wenn irgendwer laut sagt, Scheiße, das meins.
Ja,
dann wird's teuer.
Und das, die Erlöse gehen halt, sind Spenden dann für bestimmte Projekte, ne?
Genau. Beim letzten Mal ging es an?
Die BWH und Seapunks.
Ah, ja. Genau. Und Seapunks finde ich persönlich besonders gut, weil ein Freund von mir gerade auf der Seapunk 1 unterwegs ist. Und das ist sein erstes Mal und das ist hart für ihn. Der ist Arzt, ist als Arzt da im Mittelmeer unterwegs. Und das war so ein kleiner Lichtblick für ihn, als ich ihm das sagen konnte, dass es ein bisschen Geld von uns gab.
Schön, schön. Mm. Ja, sehr gut. Wollen wir mal eine Pause machen?
Ja, ich muss pischen.
sind zurück aus der Pause. Tief durchgeatmet, aber es gibt auch einfach viel zu erzählen rund um diese Kneipe und diesen Verein und alles. Also es gibt sehr viele verschiedene bunte Abende rund um den Jolly Roger im Jolly Roger. Und zum Beispiel gab es ja auch den Hafengeburtstag, die Bühne, die gibt es ja leider nicht mehr. Was kann man dazu sagen? Es war eine tolle große Bühne am Hafengeburtstag. Leider hat die Stadt gesagt, nach Corona gab es das nicht mehr, ne?
Das war, wir waren immer Teil eines, wie war das genau? Also dieser Hafenrock-Teil, da waren wir eine der kleinen Bühnen. Mhm. Und die Betreiber von diesem Hafenrock-Teil, die machen das nicht mehr.
Okay.
Und damit waren wir dann auch weg.
Ja, schade, weil das war schön. Da haben wir als Crew auch immer an den Bierständen gearbeitet. Gab tolle Bands.
Vor allen Dingen fand ich immer total cool, dass in dem Bierstand auch immer Stammgäste mitgearbeitet haben. Das fand ich immer
besonders cool. Winzig. Ja,
genau. Und alleine viele coole Bands, auch mal die Chance für kleinere Bands einen größeren Auftritt zu machen. Und mit einem Line-up die AfD zu kleinen Anfragen in der Bürgerschaft zu verführen, das war schön.
Ja, alle echt schöne Erinnerungen dran. Aber leider jetzt nicht mehr. Genau, und sonst gibt es viele verschiedene interessante Sachen, die es jetzt auch nicht mehr gibt. Bamble Bar zum Beispiel, was ich vorhin schon meinte, das war so eine Schicht, die immer nicht so schön war.
Weil alles geklebt hat.
Die Frankfurter haben ja im Jolly Roger, immer wenn sie gegen den HSV gespielt haben, damals haben wir ja noch nicht erste Liga gespielt, aber der HSV. Und genau, dann haben sie auch Appleboy. Appleboy süß und sauer oder gespritzt oder wie auch immer.
Ja, hochgespritzt, tiefgespritzt, süß und sauer.
Ja, also alles. Man merkt, ich hatte keine Ahnung und musste das als eine meiner ersten Schichten machen. Das war auf jeden Fall ganz witzig. Solche Sachen gab es auch immer im Jolly. Und genau, vorletztes Jahr gab es auch die große Geburtstagsparty im Knust. Genau.
Das war viel Vorbereitung, aber auch euch, der Vereinsrat sehr involviert. Genau, wir hatten natürlich die Idee, unser Traum wäre, die Budapester zu sperren und das da zu machen.
Ja.
Oder hinten am Paulinenplatz, aber das hat alles nicht funktioniert. Deswegen am Knust, das war mit Sicherheit auch schön. Ich war im Urlaub, ich war in Italien.
Ich fand's gut.
Ja. Aber ich war auch nicht da. Das war aber auch sehr traurig.
Ich habe mich so ein bisschen gebauchpinselt gefühlt.
Ja.
Also die Crew hatte VIP-Benzel und konnte den ganzen Abend Band-Catering essen. Und das war sehr nett.
Ich weiß noch, dass einer auch von Ballkult, der hat sich halt um die Bands gekümmert, welche Bands da kommen. Gefühlt ein Jahr im Voraus und hat sich da sehr angenommen und hat immer überlegt, dass wir halt wirklich, hätten sehr Lust gehabt, dass da irgendwie die Ärzte oder irgendwie sowas ganz Krasses irgendwie kommt. Und dann hat er einen Abend im Jolly gesessen und da kam da wirklich ein berühmter Mensch nach dem nächsten rein, also berühmt in Anführungsstrichen, also irgendwie von Neon Schwarz, Fettes Brot, Antilopen Gang und die kamen alle an einem Abend rein. Ja, und er hat alle gefragt. Und das war so niedlich, weil er dann immer so, boah, als nächstes kommt David Hasselhoff hier rein, den frag ich auch. Leider konnten die irgendwie alle nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber er hat alle gefragt, ob sie nicht an dem Tag beim Jolly-Geburtstag spielen können. Wo wir schon beim Thema sind, berühmte Menschen im Jolly Roger. Du wirst doch über die 22 Jahre da die ein oder andere gehabt haben.
Ja, ich kann mich an eine Politikerin erinnern, die nicht lange geblieben ist. Die wurde dann rausgebeten.
Ja.
Eine berühmte Politikerin. Und mehrere Bands. Blümchen war mal eine Weile regelmäßig da.
Die hätte jetzt vielleicht auch mehr mit der Musik anfangen können.
Danger Dan ist das mal da. Fettes Brot ist manchmal da.
Ja.
Jackson Irvine ist ab und an mal da.
Ja.
Debbie guckt mich verschwitzt an, weil eine meiner Lieblingsgeschichten ist, wie Debbie die Eltern von Jackson Irvine fragt. Ich glaube, das war Weihnachten.
Heiligabend. Genau, die Eltern von Jackson Irvine, seine Freundin. Und ich muss dazu sagen, die waren gerade in England und kamen dann wieder.
Ja, aber trotzdem hast du die Eltern gefragt, aus welchem Teil Englands
sie kommen. Genau.
Und alle sind schlicht verwirrt.
Und dann haben sie gesagt, Australien. Ja, aber sie kam halt gerade aus England. Ja, war etwas verwirrt. Naja, komm,
also geschichtlich gesehen war das ja mal die Strafkolonie von England.
So, ne? Also so weit entfernt war es nicht. Das war sehr lustig und die haben sich super wohl gefühlt. Die haben ja auch gerne den ein oder anderen Schnaps angenommen, den ich dann natürlich ausgegeben habe auf meinen Fauxpas.
Ich kann mich auch an einen sehr netten Abend erinnern, wo der Herr Hürzler mal da war nach dem Aufstieg.
Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Möchtest du es erzählen? Das war genau besagte Aufstiegsparty, wo wir alle im Jolly gearbeitet haben. Anne versucht hat, die Freigetränke zu verteilen.
Ja, ich glaube, Anne muss anfangen.
Muss ich?
Ja, weil die Vorgeschichte, die habe ich nicht mitbekommen. Ich habe das erst mitbekommen, als er am Tresen stand.
Ein gewisser Herr Hürzler ist reingekommen und versuchte offensichtlich inkognito zu bleiben. Also es war da kam ein Mann rein mit tief ins Gesicht gezogener Cap und Kapuze drüber und
Sonnenbrille,
genau, und war offensichtlich sehr froh, ein bisschen so um sich guckend, dass ihn niemand erkennt. Bis das habe ich gesehen und dann hast du gesehen.
Dann habe ich gesehen, dass Debbie sagte, Fabi,
sie das sagte, ist Fabi.
Ja, das war ja. Ich habe ihm dann die Getränke gemacht und ich weiß nicht mehr, was war es denn nochmal? Ich glaube Gin Tonic. Und dann hat er nämlich ein paar Tage später noch irgendwo ein Interview gegeben und hat nämlich auch gesagt, er trinkt eigentlich keinen Alkohol, aber ganz selten mal einen Gin Tonic.
Nee, es war kein Gin Tonic, sondern das war Wodka-Wasser.
Wodka-Soda, genau. Vielleicht habe ich auch dann statt Wasser Tonic an dem Tag benutzt. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ja, das war ganz witzig.
War dann auch nicht lange da.
Nee, warum eigentlich? Mann, ey, wir haben uns so gut verstanden.
Aber ich glaube tatsächlich, dass alle MusikerInnen, die man so aus dem Umfeld kennt, schon mal im Jolly waren.
Ja.
Es passiert auch ganz oft, dass irgendwelche Bands in Hamburg spielen und dann sowas wie eine inoffizielle Aftershow-Party im Jolly machen.
Ja.
Oh, eine tolle Geschichte hatte ich mal mit Los Fastidios übrigens. Mhm. Muss man jetzt eine Triggerwarnung sagen? Es hat was mit Kotze zu tun.
Ja, ich glaube, es ist okay.
Okay, also Los Fastidios haben irgendwo in Hamburg gespielt und so wie immer, wenn sie irgendwo in Hamburg spielen, sind sie danach noch ins Jolly gekommen und ganz viele Menschen wollten denen diverse Getränke ausgeben. Und ich habe mit einer Kollegin gearbeitet, die schon lange vor mir angefangen hat, im Jolly zu arbeiten. Die hat nämlich schon im letzten Pfennig angefangen. Und irgendjemand ist auf die schlaue Idee gekommen, Los Fastidios Korn anzubieten.
Mhm.
Das hatten die noch nicht.
Mhm.
Das kannten die noch nicht. Und der damalige Bassist hat den Korn getrunken. Der ist offensichtlich kurz vor seinem Magen angekommen und hat dann einen U-Turn gemacht.
Mhm.
Und der damalige Bassist von Los Fastidios hat dann einmal über den Tresen gekotzt.
Oh.
Und hat mir ins Gesicht und
auf
den Bauch gekotzt.
Oh nein.
Einmal von oben nach unten. Oh. Und auch schön auf den Tresen. Damals hatten wir im Jolly im Keller noch eine Dusche.
Ja.
Das heißt, ich bin mal ganz schnell runtergegangen, um zu duschen und habe mir ein Jolly-T-Shirt gemopst, weil meins war irgendwie nicht mehr so gut.
Ja.
Oh Gott.
Unangenehm.
Und meine Kollegin hatte dann aber die glorreiche Aufgabe, die Kotze vom Tresen aufzuwischen. Und ich weiß nicht, ob jemand schon mal Kotze aufgewischt hat. Das ist anstrengend.
Ja, anstrengend.
Also so ein Tuchschwamm nimmt es gar nicht richtig auf. Es ist eine schleimige Angelegenheit auf jeden Fall.
Und hat der dann danach weiter gefeiert? Oder,
Los Fastidios als Band haben den Rest des Abends damit verbracht, im Jolly auf den Knien vor dem Tresen zu sitzen und immer wieder zu sagen, es tut uns so leid, Entschuldigung. Witzigerweise war ich glaube, ein Jahr danach oder ein halbes Jahr danach, ich weiß es nicht, mit genau der Kollegin auf dem Force Attack. Nee, ich war da alleine, genau. Und die haben da auch gespielt zu dem Zeitpunkt. Und ich war damals mit dem Fanshop unterwegs.
Mhm.
Das heißt, ich hatte auch so VIP-Benzel und so ein Kram, weil als Verkäufer kannst du dann ja überall hingehen. Und die haben mich gesehen und haben dann den Tag damit verbracht, mich abzufüllen.
Damit du das auch nochmal wieder zurückgeben
genau,
kannst.
Damit ich das ja nicht vergesse. Und dann haben wir, die Kollegin und ich, auch nochmal die Band wieder getroffen, auch kurze Zeit danach. Und da war es dann so, dass sie den ganzen Abend damit verbracht haben, uns zu sagen, dass wir unbedingt nach Italien kommen müssen, weil es ihnen immer noch so leid tut.
Ja, okay. manch anderen, der sich da übergeben hat, tut es vielleicht nicht so leid.
Ja, wahrscheinlich können sich die wenigsten dran erinnern.
Ja, das stimmt. Sehr diplomatisch wieder. Nee, also sehr viele berühmte Menschen. Campino so war auf jeden Fall auch mal da.
Der kommt übrigens aus Mettmann.
Ach, guck mal. Deswegen war er natürlich da, um seine Freundin Tanja aus Mettmann zu besuchen.
Der ist ungefähr 10 Jahre älter als ich. Also der ist noch älter als ich.
Aber wen hast du denn bedient?
Also, ich habe auf jeden Fall, ja, Andreas Rettig war da. Dann hier natürlich so Viva Con Aqua Leute oder so. Danger Dan war ich leider nicht da.
Der ist öfter mal da.
Dann habe ich ja natürlich den Hürzeler, falls ihr es noch nicht wusstet. Und ansonsten, ja, müsste ich jetzt mal überlegen. Claude Oliver Rudolph war ich leider nicht dabei. Das ist auch schon etwas her. Genau, ja, sonst haben wir sonst noch irgendwelche sehr coolen Geschichten, so richtig tolle, jolly Geschichten, die wir mal zum Besten geben können. Wer möchte anfangen?
Ich habe schon so viele tolle Geschichten erzählt. Ja. Was ist denn deine liebste Lieblingsgeschichte?
Ich müsste jetzt auch überlegen, es sind so diese Kleinigkeiten, diese Skurrilitäten irgendwie, die man, ja, von denen wir jetzt auch schon viele erzählt haben.
Ja, also ich habe ja Andreas Rettig, als er dann da war, mit seiner Frau übrigens. Und die waren, also es ist jetzt auch nicht so besonders, dass er da war, aber die waren halt auch so ganz schick angezogen beide und so, ne? Und fragten mich dann, da müssen wir ja auch noch drüber reden, dass wir haben ja diesen Pranger im Jolly Roger. Das ist da, wenn Menschen nicht bezahlt haben. Also da kommt heutzutage niemand mehr drauf natürlich. Wenn jemand mal nicht bezahlt hat, steht er da drauf. Und die haben mich dann gefragt, was das denn wäre. So, ne? Und dann habe ich folgende Geschichte erzählt, dass ich mal, das war übrigens auch Hafengeburtstag und ich musste im Jolly arbeiten. Habe ich gearbeitet und dann waren da zwei, drei Typen, die haben bei mir bestellt, waren anscheinend auch noch nie im Jolly Roger, kannten diesen Pranger nicht und sagten, ja, sie hätten gerne einen Olli und 2 Sven. Woraufhin ich meinte, okay, hab dann hinter mich geguckt und dachte so, scheiße, was ist das für ein neuer Wodka Sven, den ich noch nicht kenne. Hab dann wieder nach vorne geguckt und meinte, sorry, ich weiß gerade nicht, was meint ihr so, ne? Und er so, hä, was ist denn da? Sind die so stark oder was? Und zeigt er halt auf den Pranger und so ein Olli und 2 Sven. Und ich so, hab mich totgelacht. Ich konnte nicht mehr, bin dann erstmal auf die andere Seite vom Tresen gelaufen, hab das den Leuten erzählt, die dann da waren, die Glücklichen. Und hab mich totgelacht. Hab dann, Stefan war, sein Geschäftsführer war am Hafengeburtstag, dem habe ich das dann sofort geschrieben und meinte, ist das schon mal passiert? Und er, nein, du kannst dich voll glücklich schätzen und ich fühle mich auch total sehr geehrt, dass mir das passiert ist. Aber ja, genau, ich habe denen dann, glaube ich, im Endeffekt Pfeffi oder so gegeben.
Und sie ist nicht aufgeklärt.
Nee, doch, ich habe es aufgeklärt. Das war, glaube ich, recht relativ klar, weil ich mich dann so totgelacht habe über 5 Minuten. Und genau dann meinte er nämlich, wieso sind die so stark oder so, weil ich mich dann so totgelacht habe. Und dann habe ich es aufgeklärt. Und die Geschichte habe ich Andreas Rettig und seiner Frau erzählt.
Ah, daraufhin wollten sie einen Michi genau. Und 2 Jennifer.
Genau.
Aktuell steht ein Frankreich auf dem Pranger. Das finde ich immer sehr schön. Und ja. Wenn ich da hingucke, muss ich schmunzeln. Wer hat denn Frankreich aufgeschrieben?
Also, ich nicht. Vor allen Dingen, wer hält sich selber für Frankreich?
Genau.
Ja.
Hallo, ich bin Frankreich. Ja, genau. Ich würde gerne einen Deckel machen. Na klar, kein Problem.
Ja, aber genau, unabhängig davon ist es natürlich schön, wenn dieser Deckel etwas kleiner wird, aber es gibt auch sehr witzige Geschichten rund um diesen Deckel, ja.
Das stimmt, also eine Geschichte, an die ich mich erinnern kann, ist, dass wir weit in dem Jahrtausend, in dem wir uns jetzt befinden, einen Gast hatten, der hatte noch einen D-Mark-Deckel.
Ah ja.
Und da ist unser werter Geschäftsführer dann eine der wenigen Male tatsächlich ausgerastet und hat dem Herrn gesagt, wenn der seinen Deckel jetzt nicht auf der Stelle bezahlt, bekommt er lebenslanges Hausverbot. Und zwar ohne Diskussion. Und der hat dann auch gezahlt.
In Euro.
In Euro, ja.
Habt ihr umgerechnet oder einfach?
Na, ich glaube, der hat es einfach umgerechnet. Aber tatsächlich finde ich diese Pranger-Geschichte ganz abgefahren, weil es gibt gar nicht mal so viele... gar nicht mal so wenig Menschen, bei denen ich persönlich das Gefühl habe, dass die den Pranger so als Statussymbol empfinden. Mhm. Also da sind eine ganze Menge Leute drauf mit gar nicht so viel Betrag, ja. Aber die wollen sich da auch nicht runterschreiben lassen.
Von. Ja, weil das irgendwie cool ist.
Und ich verstehe es nicht. Stehen.
Und das finde ich besonders abgefahren. Und
weil sie vielleicht wollen, dass jemand sie mal bestellt.
Ja, vielleicht. Aber ich finde es echt abgefahren, ja. Weil gerade nach Corona haben so viele gastronomische Betriebe schließen müssen.
Ja.
Und der Betrag, der da auf dem Pranger versammelt ist, das ist ganz ordentlich. Das ist eine ganze Menge Geld.
Genau, also bezahlt eure Deckel.
Unbedingt.
Genau. Und es ist kein Statussymbol. Man wird dadurch nicht besser oder schlauer oder sonst irgendwas.
Es und ist ihr müsst einfach dann irgendwann
nur,
zahlen.
Genau, es ist einfach nur ein Beleg dafür, dass ihr Schulden habt. Und nichts macht euch besser oder es macht euch nicht besser, auf dem Pranger zu stehen.
True. Ja, wo wir jetzt, habt ihr noch irgendwelche lustigen Geschichten? Sonst würde ich mal fragen, ob ihr irgendwelche nicht so lustigen, schrägen Geschichten, nicht so schöne Geschichten erlebt habt im Jolly Roger über die Jahre hinweg.
Also ich finde, was man generell immer als nicht so schön nennen darf und sollte, ist, dass es echt anstrengend ist für Tresenpersonal, wenn Leute einfach respektlos sind.
Mhm.
Also es gibt unfassbar viele Menschen, bei denen du genau weißt, du bist noch gar nicht voll. Du könntest auch respektvoll sein. Du bestellst gerade nur arschig, weil du ein Arsch bist.
Mhm.
Also an Tresen kommen und sagen, zwei, das ist anstrengend und unnötig. Mhm. An Tresen kommen und Tresenpersonal angrapschen, so Hand auf die Schulter legen beim Bestellen, ist arschig und total unnötig. Also ich weiß, dass das Jolly einen sehr familiären Charakter hat und dass man sich da verbunden fühlt, wenn man da hinkommt, aber das Tresenpersonal möchte nicht angefasst werden.
Oder hintern Tresen gehen.
Hintern Tresen ist auch immer eine super Idee. Da habe ich übrigens eine lustige Geschichte.
Mhm.
Spieltag, aber noch relativ leer, also kurz nach Abpfiff. Und da kommt ein älterer Mann rein, der kommt rein und du siehst im Reinkommen, der ist noch nie da gewesen, der guckt sich so um. Es waren, weiß ich nicht, so 20 Leute im Laden oder so. Und zielstrebig ist der durchgegangen, um den Tresen rum und hinter den Tresen gegangen, um zu bestellen. Und ich guck den die ganze Zeit mit offenem Mund an und sag so, was möchtest du hier? Und er, ich möchte was bestellen. Und ich stand da vor dem Zapfer an und ich so, du stehst gerade hinterm Tresen, möchtest du dir deine Bestellung selber machen? Und er, oh.
Okay, ja.
Keine Ahnung. Nee. Also respektloses Verhalten in allen Facetten ist derbe anstrengend. Aber es gibt auch lustige, doofe Geschichten.
Mhm.
Ja, müssen bitte. Wir jetzt wieder eine Triggerwarnung sagen?
Die machen wir am einmal rauf.
Okay, sehr gut. Also es gibt Geschichten von Celtic-Partys, wo schlimme Dinge passiert sind. Wie zum Beispiel Menschen, die so besoffen sind, dass sie nicht mehr wissen, wo sie ihre großen und kleinen Geschäfte verrichten sollen. Menschen, die in den Kicker pissen zum Beispiel.
Wow.
Oder es gibt eine Geschichte von einem Menschen, also bei all diesen Geschichten weiß man nie, wer das jetzt war. Da sagt man halt immer, das war jemand von Celtic.
Ja.
Da hat jemand tatsächlich auf dem Barhocker gekackt.
Das ist so krass, ey.
Ja.
Ja.
Das sind die lustigen, doofen Geschichten.
Aber ich dachte, der Typ, den ich mal dabei erwischt habe, wie er im Frauenklo ins Waschbecken pisst, wäre schon skurril. Ja. Aber
ja, ich glaube, das passiert häufiger, als man denkt. Ich versuche immer relativ regelmäßig die Türschilder zu erneuern. Ich habe die früher immer noch per Hand gemalt mit dem Edding und mittlerweile drucke ich sie aus, weil mir das zu viel Arbeit geworden ist.
Ja.
Ich glaube, es ist auch nicht nachhaltig, so viele Eddings zu verbrauchen immer. Aber es gibt halt auch doofe Geschichten.
Ja.
Hast du noch mehr doofe Geschichten oder soll ich meine große doofe Geschichte auspacken?
Mal die große raus. Okay.
Die große doofe Geschichte war am 7.7.2009.
Mhm.
Das war Schanzenfest.
Ja.
Und ich bin da mit meiner damaligen Liebelei übers Schanzenfest gelaufen und fand das da schon so abgefahren, dass die Bullen so eine Polonaise übers Schanzenfest gemacht haben. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Pfeffertank gesehen. Das sieht aus wie so ein Taucher-Sauerstoff-Ding.
Mhm.
Und das habe ich da zum ersten Mal gesehen und habe mich gewundert darüber, was das ist und was das soll. Und ich sollte das dann noch an dem Tag lernen, was das ist.
Mhm.
Ich selber war an dem Abend eigentlich auf dem Geburtstag im Bett Tales damals auf dem Hamburger Berg Und wir haben dann aber, also es war halt ein Skinhead-Geburtstag, da waren halt viele Stammgäste aus dem Jolly. Und es rumorten auf einmal jede Menge Telefone und es hieß, das Jolly wird angegriffen. Und das passiert. Also es gibt Angriffe auf das Jolly, es gibt Angriffe durch Faschos, es gibt Angriffe durch Fußballfans, die denken, den Laden müssen wir uns mal aussuchen, das kommt vor. Ist jetzt aber nicht an der Tagesordnung. Ja. Und wenn das passiert, dann ist es schon was Besonderes, wo sehr schnell sehr viele Leute sich auf den Weg machen, um das Jolly zu schützen. Und dieser gesamte Geburtstag hat sich dann halt aufgemacht, um das Jolly zu schützen. Und das war tatsächlich kein Angriff von gegnerischen Fußballfans, sondern das war ein Angriff von den Bullen. Und zwar wurde gesagt, es hätte sich jemand, der vielleicht eine Straftat begangen hat, vielleicht aber auch nicht, im Jolly versteckt. Und deswegen hätten sie keine andere Möglichkeit gesehen, als in das Jolly zu rockern und mit diesem Tank, den ich gerade beschrieben habe, einmal den gesamten Laden mit Pfefferspray voll zu pumpen. Das war dann aber so viel Pfeffer, dass die selber hustend und heulend wieder rausgehen mussten, krass, weil, soweit ich weiß, ist das auch gar nicht gestattet, in geschlossenen Räumen Pfeffer zu versprühen.
Ja. Und sie sind ja dann noch selber danach rein.
Ja, ja. Also die waren ja insgesamt dreimal drin an dem Abend. Und das war, also es war ehrlich gesagt so ein bisschen apokalyptisch an dem Abend, da zu arbeiten. Nach dem dritten Angriff, glaube ich, hat Stefan von innen zugeschlossen und hat dann irgendwie noch gebrüllt, alle in den Keller. Und dann haben wir halt versucht, die Leute alle in den Keller zu lotsen, aber auch eine sehr abgefahrene Situation. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Ich wollte irgendwie schon runter und da brüllte Stefan von unten, hast du in den Klos nachgeguckt? Und ich, nein! Bin in die Klos und da war tatsächlich auf dem Flinterklo noch ein Typ, der sich gerade die Augen ausgewaschen hat und dann habe ich den angebrüllt und er, ich bin nur hier, weil ich mir die Augen auswaschen wollte und ich, scheißegal, komm da raus und er, ja, aber ich wollte mir doch nur die Augen auswaschen. Also der wollte sich offensichtlich dafür rechtfertigen, dass er nicht auf dem Männerklo war, sondern auf dem Frauenklo. Und dann habe ich den Typen am Kragen gepackt und habe ihn halb so die Kellertreppe runtergeschubst und hinter mir abgeschlossen. Das ist halt so eine Stahltür zum Keller. Und der hat mich, während ich ihn da runtergeschubst habe, beschimpft, was denn mit mir nicht in Ordnung ist.
Krass.
Und dann standen wir irgendwie mit, weiß ich nicht, 15, 20 Leuten, ich kann es nicht mehr gut schätzen, im Keller beziehungsweise im Innenraum von den Häusern, die da sind, also der Budapester Hof und das Haus, in dem wir sind. Das hat so einen mini kleinen Innenhof, keine Ahnung, 10 Quadratmeter oder so, mehr ist das nicht. Und haben halt abgewartet, dass es vorbei ist. Und Stefan ist dann immer mal wieder hochgegangen, um zu luschern, ob die Luft rein ist quasi. Ja, das war eine krasse Geschichte. Krasses Ende, weil es ist für die Bullen nichts hinterhergekommen, gar nichts. Also es gab da 2 Prozesse, glaube ich. Also einen auf jeden Fall und der ist abgeschlagen worden. Obwohl es da stark verletzte Personen gab. Das Jolly hat noch eine ganze Zeit nach Pfeffer gestunken. Also wir haben natürlich versucht, das alles zu putzen, aber in den Wochen danach war es echt so, dass du eigentlich nur bei geöffneter Tür arbeiten konntest und du eigentlich trotzdem die ganze Zeit sogar auf der Haut Pfeffer noch hattest, weil das überall hing in allen Ritzen und Ecken und du das auch nicht rausgekriegt hast. Und witzigerweise dieser Typ, den ich da quasi die Treppe runtergeschubst habe, der ist dann 2 Tage später nochmal angekommen und meinte, ey, das hat mich total überfordert. Ich wollte mich nochmal entschuldigen und bedanken. Ich habe das nicht gerafft, dass du mich da retten wolltest und das tut mir total leid und danke. Und also es war ein krasser Abend.
Wahnsinn.
In der Nacht ist auch ein Kind geboren worden.
Okay.
Und an dem Abend, also so ungefähr eine Stunde vor dem Angriff, ist aus meiner Liebelei mein Freund geworden.
Na, immerhin, ne?
Das heißt, also theoretisch sollte ich das Datum wissen. Praktisch weiß ich es nicht, weil wir unseren Jahrestag nie feiern. Aber ich kann an dem Kind immer sehen, wie lange ich mit meinem Freund schon zusammen bin. Ja. Das ist ganz abgefahren.
Abgefahren,
ey. Ist übrigens auch kein Kind mehr. Ist eine junge Erwachsene. Das
ist jetzt auch, glaube ich, ja, 2009. Ja, Wahnsinn. Ich habe auch voll Gänsehaut jetzt hier irgendwie. Ja, hast du noch irgendwie was danach? Jetzt
sehe ich, nee.
Ich glaube, das ist halt auch so dann auch die Geschichte, die, ja, die irgendwie alle, selbst die nicht da waren, so mit am meisten getroffen hat.
Hast du denn eine böse Geschichte?
Ach, Also ich habe auf jeden Fall diverse blöde Geschichten, die du gerade schon erwähnt hast, von wegen Scheiße behandeln und doof bestellen. Und ja, ich arbeite ja viel am Heimspieltag und da passiert das eigentlich fast immer. Und auch letztes Mal irgendwie, keine Ahnung, ich wollte Korn-Cola, ich wollte mit Fritz-Cola! Schießt er so, kann ich helfen? Nein, also so wirklich nur immer so ein bisschen, wo da hat man dann auch immer gar keinen Bock erstmal, so die ersten 2 Stunden. Und dann wird es aber zum Glück irgendwann doch immer noch nett.
Ja, wenn du selber einen kleinen Glimmer hast.
Ja, oder so wahrscheinlich. Oder der Fabian vorbeikam.
Besonders geil finde ich auch immer, 2 Bier.
Ja, und dann ja 2 Bier, dann, oder welches? So, ne?
Naja, oder du stellst den Leuten einen Astra vor die Nase und die sagen, dann wollte ich nicht.
Ja. Ja, und klar, immer sind schon halt schon, man musste schon Leute rausschmeißen, das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, es ist nicht immer schön, aber die schönen Sachen überwiegen auf jeden Fall. Also, genau.
Das fände ich übrigens ganz lustig, weil ich ja mittlerweile auch ausschließlich an Heimspieltagen arbeite.
Mhm.
Und wir haben das häufiger mal, dass Leute, die selber aus der Gastro kommen, also einer, der im Dschungel arbeitet, der macht es besonders gerne, dass er am Spieltag einfach nur am Tresen sitzt und uns beobachtet und dann irgendwann mal sagt, ihr seid so krass.
Ja.
Ich wollte das auch gerade sagen. Es ist wirklich, ich bin sehr, sehr, sehr gerne im Jolly, aber in der Regel am Spieltag gucke ich da rein, denke mir, auf gar keinen Fall. Und wie zur Hölle haltet ihr das aus?
Ja, aber fast besser hinterm Tresen als vorm Tresen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Definitiv, ich habe eine Angststörung, ich würde das überhaupt nicht aushalten. Also am Spieltag vorm Tresen, also mit einem Glimmer geht's dann nach der Schicht. Aber
ich stehe gern vor der Tür und beobachte die Leute.
Auch gut.
Aber ich finde, das ist auch nochmal erwähnenswert, wie viele Menschen da am Spieltag eigentlich arbeiten.
Stimmt. Ja, wie viele sind wir dann? 5?
Auch mal 6.
Ja. Auch mal 6. Ich komme nicht so richtig hin, nein.
Also wie ihr euch da hinterm Tresen zu 5 oder 6 bewegt, ist das wirklich eine interessante Choreografie.
Genau, also man muss ja dazu sagen, wer jetzt noch nie im Jolly war, normalerweise unter der Woche ist eine Person, am Wochenende 2 und am Spieltag dann mal 5 bis 6. Und man muss sich da irgendwie arrangieren, ne?
Ich sage immer, das ist wie Tanzen.
Ja.
Ja.
Also, das kollidiert dann immer, wenn jemand Neues dazukommt, weil er diesen Tanz noch nicht kann.
Ich komme ja meistens erst eine Stunde nach Abpfiff.
Nee, aber du kannst den Tanz,
ja.
Du hast den ja, der ist ja quasi ins Blut übergegangen.
Ja, stimmt. Ja, und dann noch mit dem Wagen immer durch die Mengen, ne? Das ist halt auch krass. Ne?
Das ist ganz witzig, weil ich das an den letzten 2 oder 3 Spieltagen ein bisschen häufiger gemacht habe, weil ich glaube, einmal war Stefan im Urlaub und einmal hat er selber ein Konzert gespielt. Ich weiß nicht, wie er das hinkriegt, aber ich kriege immer auf der Fessel vorne am Schienbein blaue Flecken.
Ah, ja.
Riesig groß, also ich weiß gar nicht, wie so ein, wie groß ist denn das, wie sagt man das denn?
Wie so eine Orange.
Wie so eine Orange, genau. Also die Größe einer Orange auf beiden Seiten, ganz unten an den Schienenbeinen, da wo mir der Wagen immer dagegen haut oder ich gegen den Wagen haue, habe ich blaue Flecken.
Ja.
Und zwar jedes Mal.
Müsste man ihn mal fragen, aber die auch hat.
Ich habe ja festgestellt, wenn ich dann doch da bin, dann von draußen nach hinten zum Klo zu kommen, kann ja dauern und ist wirklich nervig beim Spieltag. Aber wenn man dann euch fragt, ob man was hinten was mitnehmen darf und das hochhält,
genau,
dann kommt man durch.
Da wollte ich auch gerade, also das mache ich tatsächlich auch. Und ich halte immer was hoch. Also ich habe, auch wenn ich nichts in der Hand habe, dann halte ich den Schlüssel hoch.
Das ist
oder irgendwas, weil die Leute dann schon eher weggehen so, ne? Und dann muss man noch Entschuldigung sagen.
Aber also ich war mir vorher nicht so ganz klar, ob ich diese Geschichte erzählen soll, aber ich hatte mit dieser Hochhaltegeschichte eine meiner beschissensten Geschichten im Jolly.
Okay.
Da habe ich nämlich auch mit einer Kiste über dem Kopf den Weg gewagt vom Bierlager zum Tresen oder andersrum, ich weiß es gar nicht mehr genau. Da hat mich jemand angefasst.
Ah, okay.
Also hat mich am Bauch angefasst und da habe ich den halt angeschrien und habe halt irgendwie die Kiste runtergenommen und wollte den halt zusammenfalten und der hat mich gewürgt.
Boah,
und
krass,
der hat mich auch nicht mehr losgelassen. Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich da rauskommen soll. Also es war echt wie so ein Schraubstock und ich hatte keine Ahnung, wie ich aus diesem Griff rauskommen soll. Und irgendjemand, ich weiß nicht, wer das war, hat dann dafür gesorgt, dass dieser Mensch loslässt, indem er ihm eine Kopfverletzung zugefügt hat.
Ja, also
Da musste schon derbe Gewalt angewandt werden, damit er diesen Griff loslässt.
Boah, Wahnsinn, ey.
Ich habe dann danach mit Kampfsport angefangen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt, also wie konntest du danach einfach nochmal weiterarbeiten?
Ne? Ich weiß jetzt, wie ich da rauskomme.
Ja. Ja, mit Kampfsport angefangen, das ist eine gute Idee.
Vor allen Dingen eine Kampfsportart, die man auf engem Raum ausüben kann. Mhm. Das war mir wichtig. Krav Maga ist die Lösung.
Ja. Ja, Wahnsinn. Also natürlich, wie wir schon gesagt haben, es gibt auch immer wieder mal nicht so schöne Situationen. Natürlich auch am Spieltag, wo es ja auch so voll ist. Ja, dann ist natürlich jetzt auch immer öfter die Diskussion, zum Glück ja auch, wie so ein Laden, der ja auch mehr oder weniger dann auch öffentlich ist in dem Moment, so ein Safe Space werden kann. Und genau, was meint ihr, wie können wir da mehr für sorgen, dass es das ein bisschen mehr wird? Kann es das überhaupt werden?
Also ich glaube nicht, dass es das werden kann.
Ja. Ich auch nicht.
Das ist, also, ich glaube, dass diese Safe Space-Geschichte so ein utopisches Ziel ist.
Mhm.
Man kann bestimmt daran arbeiten, dass man mehr Schritte dahin macht, aber eine Kneipe mit Menschen, in der Alkohol ausgeschenkt wird, kann kein Safe Space
ja
sein.
Ja. Und die Enge kommt noch dazu.
Ja.
Kann es nicht sein, dessen sind wir uns auch alle bewusst.
Ja.
Und trotzdem bemühen wir uns so gut als möglich mit so gut es möglich ist, mit Vorfällen umzugehen und die Crew vorzubereiten und so weiter. Aber ein Safe Space in dem Sinne ist nicht möglich.
Ja.
Ja, wir haben im vergangenen Jahr so ein Awareness-Konzept erarbeitet, was so aus mehreren Teilen besteht. Wir haben so Plakate, die jetzt auch immer schicker und größer werden. Mhm. Da kommt jetzt noch ein QR-Code drauf. Das heißt, man kann das sogar so abdingsen. Wie heißt denn das? Was macht man denn mit einem QR-Code?
Abfotografieren?
Abfotografieren.
Abscannen.
Abscannen.
Ja.
Irgendwas macht man mit diesem QR-Code.
Und wenn man ein Smartphone hat.
Genau. Und wenn man das mit diesen Plakaten macht, ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen soweit ist, dass man das machen kann, dann kann man den kompletten Text, den wir in sehr langer Zeit erarbeitet haben, in der Sprache, die auf deinem Browser verwandt wird, lesen.
Mhm.
Das heißt, wenn auf deinem Handy die Browsersprache Finnisch ist, dann kriegst du den Text in Finnisch.
Mhm. Okay.
Genau, das ist das eine. Dann haben wir am Spieltag zum Beispiel jetzt die Regelung, dass immer eine Person Ansprechperson für solche Awareness-Vorfälle ist. Und wenn die Person hinterm Tresen sagt, ich bin jetzt zu betrunken oder ich fühle mich nicht mehr in der Lage dazu oder meine Schicht ist vorbei, dann wird es halt übergeben an jemand anders, sodass immer jemand verantwortlich ist. Und es gibt 4 Leute im Vereinsrat, die das wirklich versuchen, regelmäßig an Workshops teilzunehmen und sich weiterzubilden und sich zu überlegen, wie man das noch schicker und awarer gestalten kann. Wir geben uns Mühe. Ich befürchte, das ist ein Prozess, der noch sehr lange gehen wird.
Ja. Genau. Und halt auch oft an den räumlichen Gegebenheiten scheitert. Also uns ist total bewusst, dass diese Engstelle beim DJ-Pult auf dem Weg nach hinten zum Kicker und zu den Toiletten, das ist eine Engstelle, genauso vorne am Tresen, aber da kommen wir nicht drum rum. Also die ist halt da, damit müssen wir arbeiten.
Ja.
Stimmt, ich hatte letztens so einen Typen, der hat in dieser engen Stelle am Ende des Tresens gesessen. Da ist ja so eine, also der Tresen ist vorbei und auf der gegenüberliegenden Wand, da ist erstmal noch eine Säule.
Mhm.
Das heißt, das ist dann wirklich die engste Stelle wahrscheinlich. Und abgefahrenerweise, Murphys Law-mäßig, setzen sich die Leute als allererstes genau dahin.
Ja.
Und ich hatte einen Typen, der hat da gesessen und hat so die Beine breit gehabt. Also der hat sich jetzt nicht beiseite gedreht mit seinem gesamten Körper, sondern der hat die Beine so spagatmäßig aufgemacht, damit die Leute da vorbeigehen können. Und ich fand es richtig unangenehm, an seinem Schritt vorbeigehen zu müssen. Oh, ja. Und meinte zu ihm, ich finde es richtig unangenehm, dass du mir hier deinen offenen Schritt präsentierst und ich da vorbeigehen muss. Und er meinte, wieso, ich habe doch Platz gemacht.
Ja. Wer macht denn so Platz?
Ja, also Wahnsinn. Es ist halt, glaube ich, auch noch ganz viel. Also ich kann das gar nicht so nachvollziehen, dass Männer häufig nicht verstehen, was denn jetzt eigentlich unser Problem ist.
Mhm.
Aber ich glaube, das ist es in vielen Fällen.
Weißt du, wie du dich in diesem Raum bewegst? Ist dir das bewusst?
Ja. So. Ist es nicht.
Nee, klar.
Ja. Und wenn du sie darauf ansprichst, dann sind sie, was willst du denn jetzt von mir? Also die verstehen es wirklich nicht.
Ganz oft, dass dann da jemand sitzt in genau dieser Engstelle Und man dann, Entschuldigung, darf ich mal vorbei? Und dann bewegt sich der Körper, aber der Stuhl, der ja mitten im Weg steht und alles versperrt, kein Millimeter. Dann sagst du, geht nicht.
Ja. Oder auch, wenn du dann sagst, ich möchte mich nicht an dir reiben, kannst du bitte Platz machen?
Mhm. Warum nicht?
Ja, genau, das hörst du nämlich auch ganz häufig.
Eieiei. Ja, also definitiv ein Prozess. Und ja, aber ist ja schön, dass überhaupt was passiert. Aber Safe Space, nee, glaube ich auch nicht. Also wie? Man kann ja auch nicht alles kontrollieren.
Ja, vor allen Dingen haben wir ja auch keinen Rückzugsort. Ja. Also man könnte sagen, man kann die Leute, die Opfer von Übergriffen geworden sind, ins Bierlager bringen. Das ist aber sehr kalt. Das ist ein Kühllager.
Ja.
Oder ein Keller. Aber es ist auch kein Safe Space. Nee. Außerdem wird das auch als Pausenraum von den Mitarbeitenden genutzt, um zumindest mal 5 Minuten Ruhe zu haben.
Und Lager.
Bitte?
Und auch Lager.
Und auch Lager, ja. Also es ist halt auch ein Arbeitsort, genau. Also es ist kein Rückzugsort, sowas haben wir halt einfach nicht.
Ja.
Aber positiv, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, das Plakat, was wir da erstellt haben, das wurde auch vom Clubheim angefragt.
Ah.
Das heißt, unser Awareness-Plakat wurde im Clubheim übernommen.
Ja.
Und
Fernräume, glaube ich, auch. Die hat auf alle Fälle auch gefragt. Ich weiß nicht, ob es schon hängt.
Genau, und der Tiefgang möchte das auch gerne
übernehmen. Perfekt. Das heißt, ist doch super.
Wir haben jetzt quasi sowas wie eine Szene-interne Sprache.
Mhm.
Und die fanden das offensichtlich gut, was wir da erarbeitet haben, und haben es übernommen.
Ja, cool.
Das freut uns.
Sehr schön, können wir auch mal unten nochmal anhängen hier an den Podcast, dann kann sich das auch nochmal jeder durchlesen.
Ja.
Sehr gut. Was wir jetzt ganz neu haben und jetzt können wir das einmal endlich verkünden. Wir machen bald einen Flinter-Abend im Jolly Roger.
Und zwar einen Flinter-Only-Abend.
Mhm. Ein Flinter-Only-Abend im Jolly Roger. Ja, womit hat es da auf sich?
Eine Springerin von uns hat sich Gedanken gemacht, wie sie dafür sorgen kann, dass mehr und anderes Publikum zu uns kommt. Mhm. Und die hatte die grandiose Idee, mal bei der Initiative Flintertresen Hamburg nachzufragen. Weil das ist nämlich eine Initiative, die machen einen Wander-Flintertresen in verschiedenen Läden in Hamburg. Ich glaube, das gab es jetzt 3 oder 4 Mal. Und wir machen das mit denen zusammen.
Mhm.
Und es wird aber ein bisschen anders als das, was die sonst machen.
Okay.
Wir sind ja eine sehr aktive Fanszene.
Ja.
Sehr umtriebig und haben sehr viele ehrenamtlich engagierte Menschen. Und deswegen gibt es da auch sehr viele Menschen, die daran teilhaben und die uns dabei unterstützen. Wir machen keine Pronomenschilder, weil wir gesagt haben, das passt nicht für uns. Das ist nicht der Ort, wo wir das machen würden. Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr viele Menschen kommen werden, sehr, sehr viele Flinter-Menschen. Und es wird eine Tür geben. Das ist wirklich ein Abend nur für Flinter-Personen. Mhm. Diese Tür besteht immer aus Leuten vom Wander-Flinter-Tresen Hamburg und aus Leuten vom AK Awareness.
Okay.
Und das ist deswegen, weil wir gesagt haben, wir haben so unglaublich viele Stammgäste und so unglaublich viele Gäste auch, bei denen das Jolly, wenn sie denn mal nach Hamburg kommen, so ein Punkt ist, den man abhaken muss, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall eine Kommunikationsstelle, die sich mit Fanszene auskennt, die Englisch spricht, die versiert ist, die weiß, wie man mit den Leuten spricht. Genau, und deswegen haben wir nicht nur die Flintertresen-Leute an der Tür, sondern auch die Leute vom AK Awareness.
Mhm.
Nur Flinter bedeutet, dass an dem Abend Cis-Männer nicht mit dabei sind.
Ja.
Das heißt, Männer, die bei ihrer Geburt als männlich eingeordnet wurden und die sich auch als männlich empfinden, sind an diesem Abend nicht Teil der Party. Aber dann am nächsten wieder.
Genau. An jedem anderen Tag.
Genau, an wir haben noch gar nicht gesagt, dass das am 12.06. ist. Das ist ein Donnerstag.
Genau, 12.06. und zwar 18 bis 4. Wir haben normalerweise keine Zeit, bei der wir sagen, wir machen jetzt zu, weil wir zumachen müssen. Aber an dem Abend sagen wir, wir machen wirklich nur bis 4, weil bis 4 ist die Tür besetzt. Und wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir sagen, so, und jetzt ist Party für alle, weil das würde das Konzept sprengen. Das
wollen
wir nicht. Deswegen ist wirklich nur bis 4 und danach ist die Party vorbei.
Gut, 18 Uhr bis 4, da kann man ja einiges machen. Was wird einem dann da geboten an dem Abend?
Wir haben total großartige Flinter-DJs.
Ja,
vielleicht magst du da ja mal was zu sagen.
Genau, also wir haben die grandiose Tanja, nicht die Tanja, die andere Tanja, die legt auf. Ja, also zuerst lege ich auf und dann
kannst
legt
Tanja
auf.
Kannst du das mal ein bisschen
auf.
Lauter sagen?
Und dann am Ende Leo. Also ich glaube, Tanja wird auch so ein bisschen Richtung Punkrock, aber alles möglich. Auch die bereitet sich da schon seit Wochen drauf vor. Die freut sich schon total. Ist total süß. Ich mache da meinen 80er-Kram wieder. Und Leo, auch eine ganz tolle, die macht eher so Hip-Hop-lastig, so in die Richtung auch. Auf jeden Fall wird es super tanzbar und schön. Ja.
Genau, also das ist so ein Testballon jetzt gerade. Wir wissen natürlich nicht, wie, also der Rest der Welt interessiert uns eigentlich nicht, sind wir mal ganz ehrlich. Aber wir haben ja auch noch eine Menge männliches Publikum und auch Cis-Publikum. Und wir wissen noch nicht so genau, wie die darauf reagieren werden, dass mal an einem Abend ihr Wohnzimmer nicht offen ist. Aber wir wissen jetzt schon, dass es sehr, sehr viele Unterstützer gibt.
Mhm.
Und dass es sehr, sehr viele Cis-Männer gibt, die sagen, hä, wieso, was soll denn daran doof sein? Das ist doch total cool, gönnt euch mal, das ist richtig geil. Die das auch verbreiten und die dafür argumentieren und die sagen, dass es total wichtig ist und dass es auch mal Zeit geworden ist. Und die so Sachen sagen wie, was stimmt denn nicht mit euch, dass ihr das jetzt erst macht?
Ja.
Also es gibt richtig viel geile, positive Resonanz.
Und auch es gibt ja so viele andere Optionen, einen Abend zu feiern, als im Jolly. Wir sind hier nicht auf dem Dorf, die einzige Dorfkneipe. Muss man auch mal dazu sagen.
Es gibt zum Beispiel das Clubheim,
den Tiefgang.
Genau.
Und es gibt noch eine Menge andere Kneipen.
Und nächsten Tag könnt ihr dann wiederkommen.
Genau. Wir würden das gerne häufiger machen, aber wir wissen selber noch nicht, wie das wird. Deswegen müssen wir
mal schauen, wie es so ankommt, wie es so wird.
Wir würden uns auf jeden Fall sehr über ganz, ganz, ganz viele tolle Flinters freuen.
Genau, kommt alle vorbei, in Scharen.
Genau. Und es ist nicht nur gedacht zum endlich mal ins Jolly gehen und nicht darauf achten müssen, ob man jetzt an dem geöffneten Schritt von Männern vorbeigehen muss oder ob man sich an irgendwelchen Typen reiben muss, weil die einfach nicht beiseite gehen wollen, sondern es geht auch darum, sich zu vernetzen. Also es geht schon auch darum, mal andere Leute kennenzulernen und vielleicht auch mal zu gucken, was für Leute es eigentlich so gibt bei uns in der Fanszene.
Und es geht auch darum, Flinter, die sich nicht trauen, reinzugehen. Genau. Das hatten wir ja vorhin schon mal, mal die Tür zu öffnen und es vielleicht ein bisschen leichter zu machen, reinzukommen und vielleicht auch einfach neue Gäste zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja auch von unserer normalen Crew, in Anführungsstrichen, arbeitest du an dem Abend eigentlich?
Ich werde da sein, aber ich habe keine Schicht bislang.
Okay.
Also ehrlich gesagt, wann haben wir Crew-Treffen?
Ja, wir haben es auch noch nicht ausgemalt. Aber es werden auf jeden Fall unsere normale Crew wird vor Ort sein in weiblicher Form. Und dann kann man sich da ja auch connecten und sehen, Mensch, die ist ja total cool, die ist ja auch mal am normalen Abend da. So, und dann komme ich auch nochmal so und traue mich rein.
Genau, das ist nämlich auch, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Flinters sich gar nicht trauen, Tresenpersonal anzusprechen, an einem Spieltag zum Beispiel, weil es so furchtbar voll ist und man da ja auch gar nicht so richtig dazwischen grätschen will, weil alle ganz furchtbar busy sind und alle ganz furchtbar schnell ihre Getränke haben wollen. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, um zu sehen, dass es Tresenpersonal auch entspannt und zugewandt gibt.
Ja.
Was wir ja eigentlich alle immer sein wollen. Aber wenn das so richtig stressig ist, dann ist es halt schwierig.
Ja.
Entspannt und zugewandt zu sein. Aber ich habe auf jeden Fall schon lustige Ideen gehört, was an dem Abend alles gemacht werden soll.
Ich bin gespannt. Also es wird ja wohl nicht nur diese tolle Musik laufen.
Doch, das ist eigentlich das Konzept. Also es gibt jetzt keine Überraschung oder so. Es gibt keine Lesung oder eine Rede oder so. Das wollen wir alles gar nicht machen.
Zauberin, Künstlerin.
Nee, aber ich habe zum Beispiel gehört, dass Flinters gerne mal die Pissoirs ausprobieren möchten. Das finde ich eine gute Idee.
Ja. Oh, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht.
Ja, voll gut. Gerne. Also wird eine Sauerei geben, aber das machen die Männer auch.
Ja, ja, in Ordnung. Ja, voll. Ja, sehr schön. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Wir freuen uns. Ja, Mensch.
Alle bitte. Viele bitte.
Ja. Ja.
Bringt eure Freundinnen mit.
Ja, alle.
Genau. Und dann hoffen wir, dass wir das irgendwann auch nochmal wiederholen. Also, dass es dann vielleicht ja regelmäßig passiert.
Das wissen wir noch nicht, aber es
wäre
schön.
Das gucken wir.
Ja.
Sehr gut. Ja, Mensch, ich glaube, jetzt haben wir es fast hier geschafft, ne? Wahnsinn.
Werdet Ballkult-Mitglied.
Werdet Ballkult-Mitglied.
Bucht kommt das Jolly Day In.
Bucht das Jolly Day In.
Es ist sehr gut.
Genau.
Aber denkt doch an die Kinder.
Ja, also, möchtet ihr noch irgendwas loswerden? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Oh, wir haben den Fakko-Abend, Fakko-Friday noch gar nicht erwähnt.
Der Fakko-Friday.
Wir werden einen Fakko-Friday machen.
Wir werden einen Fakko-Friday
machen. Der Fakko-Friday?
Ja. Es sei denn, das ist Spieltag.
Der Fakko war übrigens...
Nee, das ist nur für die Sommerpause gedacht.
Ja, ja, genau.
Okay.
Ah, stimmt.
Also, Fakko war ja meine erste Schicht im Jolly. Das war, wie hießen die dann nochmal, Turbo-Jugend, hatten wir doch früher auch immer, die war auch so ein Abend im Jolly.
Ja, stimmt.
Und
ja,
ganz schlimm auch. Und die kamen dann rein und haben bei mir, allererste Bestellung, ein Fakko bitte. Und ich, was? Und Stefan war auch da und schaute mich nur an und sagte, hat der dich gerade beleidigt? Und ich so, ich weiß es nicht. Ja, und dann seitdem weiß ich, dass es Fanta Korn ist.
Was denn sonst?
Ja, keine Ahnung, ich war neu.
Ich weiß gar nicht, also so richtig angekündigt haben wir es noch nicht, oder?
Haben wir noch nicht, nee. Also die Idee
ist... Was ist es denn nun?
Die Idee ist freitags ab... Die Zeiten müssen wir uns noch überlegen.
Aber begrenzt.
Aber also begrenzt bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Fakko für weniger Geld als sonst zu verkaufen.
Ah ja.
Deswegen der Fakko-Friday.
Okay, cool. Ja, den Freitag habe ich ja auch oft. Dann
haben wir schon gesagt, was Fakko ist?
Ja, Fanta Korn.
Ah, okay, gut.
Keine Beleidigung.
Genau. Haben wir auch gelernt. Sehr gut. Ja, dann das werdet ihr auf jeden Fall auch mitbekommen. Wir werden ja natürlich auch nochmal die grandiose Facebook-Seite vom Jolly Roger verlinken, falls ihr die noch nicht kennt. Die ist wahnsinnig gut. Die wird immer ja schön bestückt, auch mit politischen Dingen. Und da wird sowas ja auch verkündet. Bei Instagram bestimmt auch.
Ja. Gehe ich von aus, ja. Ja. Diese Facebook-Seite, da ist eine Freundin übrigens mal über ihr Auslandsjahr mitgekommen.
Oh.
Weil die Facebook-Seite des Jolly Roger einfach alles zum Thema Politik geschrieben hat, was die gängigen Medien nicht geschrieben haben.
Ja.
Und die hat ihr Auslandsjahr in den USA quasi politisch oder bildungspolitisch nur mit der Facebook-Jolly-Roger-Seite überlebt.
Wahnsinn. Was dieses Jolly Roger alles schafft.
Ach so, nicht Jollys Rogers, bitte.
Jollys. Genau, bitte. Jollys nicht, Jollys Rogers noch weniger. Jolly ohne S.
Wir haben über die Geschichte noch gar nicht gesprochen. Es gibt so tolle Bewertungen über das Jolly.
Ach ja.
Best Burger Bar in Town zum Beispiel.
Best Burger Bar in Town, ja.
Oder aber die Kegelbahn ist scheiße.
Ja, das ist auch schön. Ja, es tut uns auch immer noch sehr leid, dass diese Kegelbahn so scheiße ist.
Also, ich finde die immer sehr amüsant.
Ja.
Gerne mehr davon.
Ja, die Google-Bewertungen sind super.
Genau. Ja.
Also,
gibt es Yelp eigentlich?
Kommt vorbei
noch?
Und bewertet uns. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir schließen jetzt hier mal, aber ich glaube, wir haben alles. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war total schön.
Danke dir.
Danke.
Und ja, bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.